do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und ich habe die große Ehre, ihn heute wieder mir virtuell gegenüber sitzend begrüßen zu dürfen. The one and only Julius Schubert.
Es ist Woche für Woche, freue mich auf wenige Sachen so sehr darauf, wie von dir begrüßt zu werden. Das sind aktuell eine der Freuden meines Lebens. Ja, wie geht's dir, mein Freund? Du bist in Hamburg, habe ich gehört.
Ich bin in Hamburg. Ich war heute on the road.
Alter Weltenbummler.
Ja, ich war heute on the road. Ich habe zum einen am Donnerstag eine Uni-Präsentation. Wie der geneigte Hörer weiß, studiere ich ja, mache ich gerade meinen Master in Hamburg an der Hamburg Media School. Und habe die Gelegenheit und das gute Timing genutzt und werde morgen und übermorgen auf dem OMR-Festival sein. Für die Leute, die das nicht kennen, googelt das mal. Das ist ganz schön wild. Eine Art riesige Messe. OMR ist die Abkürzung für Online Marketing Rockstars. Das ist ein Unternehmen hier in Hamburg. Die stellen Jahr für Jahr eine verrückte Messe auf die Beine. Ich glaube, gegen Ende der Woche in unseren Playoff-Headlines oder spätestens nächsten Donnerstag werde ich ein bisschen berichten, was hier so abging. Der eine oder andere von euch hat mir auch geschrieben, unbedingt, dass ihr auch am Start sein werdet. Also vielleicht sieht man da das ein oder andere Basketball-verrückte Gesicht. Würde mich freuen. Es ist crazy. Also es sind hochrenommierte Speaker. Die Main-Speakerin dieses Jahr ist Serena Williams. Völlig. Also es steht alles so unter dem Dach von Marketing und Entrepreneurship und so weiter. Und ich bin eben über meine Uni dort jetzt wieder mit drin und darf da ein bisschen mitwirken. Und es wird Live-Konzerte geben, dieses Jahr Macklemore natürlich. Also logischerweise ist Macklemore auf diesem Konzert.
Ja.
Es wird ein Panel geben, das ganz kurz, bevor wir in die Folge reinstarten. Ich habe mit meinem Kumpel Niklas, der auch Hörer dieses Podcasts ist, mein bester Kumpel, der ist großer Fußballfan, ebenso wie ich. Und es wird ein Panel geben und ich habe ihn raten lassen. Es wird ein Panel geben mit dem Titel Inspirational Careers, bei dem ein Rapper und ein Ex-Fußballer unter anderem, da sind dann noch zwei andere dabei, aber unter anderem dieser Rapper und der Ex-Fußballer zusammen auf der Bühne stehen würden. Und ich habe Niklas raten lassen, ob er vielleicht auf einen der beiden oder auf die Kombination kommt. Und er hat es in zahlreichen Versuchen nicht geschafft, weil es völlig, möchtest du es versuchen, so wild guess ins Blaue hinein?
Nein, lass mal. Aber es interessiert mich sehr. Hau raus.
Es wird ein Panel geben, bei dem Raf Camora und André Schürrle zusammen auf der Bühne stehen. Und ich kann mir wenig witzigere Konstellationen vorstellen. Genau, also von diesem Craziness-Level auf dem OMR-Festival sprechen wir. Ich freue mich riesig. Ich war letztes Jahr schon einmal dort. Das ist eine sehr, sehr coole Erfahrung.
Cool,
aber coole Sache. Trotz des Weltenbummelns habe ich natürlich nicht aus dem Auge verloren, dass wir erstens diesen kleinen, aber feinen Podcast betreiben und zweitens die NBA-Playoffs laufen. Und wir wollen uns heute mit einem Team besonders auseinandersetzen, nämlich mit den Phoenix Suns. Bevor es da reingeht und du wirst gleich den verehrten Hörerinnen und Hörern kurz etwas näher bringen, was wir mit ihnen vorhaben, da gibt es dann nochmal gleich eine Einleitung. Erstmal die Headlines, wie immer. Ich bin dran diese Woche, ich starte rein. Und meine Headline, nicht mehr ganz so brandaktuell, aber wir haben tatsächlich noch nicht drüber gesprochen. Ganz simpel, kurz und knackig. Joel Embiid ist MVP. Er hat in der Zwischenzeit, was man ja gegen, also je länger sich die Saison hingezogen hat und gerade so in diesen letzten ein, zwei Saisonmonaten, wurde es dann immer wahrscheinlicher, dass er es werden würde am Ende. Und es war dann eben soweit. Er hat seine MVP-Trophäe bekommen diese Woche, letzte Woche. Schöner, emotionaler Moment, als sein Sohn dann aufs Feld gerannt ist und er geweint hat und so weiter. Und das wollte ich einfach hier mal kurz zur Sprache bringen und auch gar nicht jetzt großartig in die spielerische Tiefe gehen. Wir haben genug über die MVP-Kandidaten und über das Rennen gesprochen im Laufe der Saison. Ich bin weiterhin der Meinung, man hätte für Jokic und Giannis ebenso gute Cases machen können, aber Joel Embiid definitiv kein unverdienter Most Valuable Player und einfach sich vor Augen zu führen, wie dieser Typ, der einfach mit 15 oder 16 überhaupt erst angefangen hat, Basketball zu spielen, von dem Fotos immer wieder kursieren, wie er zu der Zeit aussah, spindeldürr und als würde er als hätte er nicht mal die Kraft, den Basketball in der Hand zu halten, der dann auch noch die ersten beiden Saisons seiner Karriere, seiner vielversprechenden Karriere als Number, war er der Number 2-Pick, glaube ich, damals, hinter Jabari Parker, wenn ich es richtig im Kopf habe, der dann die ersten beiden Saisons seiner Karriere auch noch verloren hat wegen schlimmen Fußverletzungen, ansonsten wahrscheinlich der Number One Pick gewesen wäre und wahrscheinlich von zu Beginn, also noch 2 Jahre mehr Zeit gehabt hätte, die NBA anzufangen zu dominieren und seine Legacy anzufangen zu schreiben. Und dass der sich aus diesen jahrelangen Tiefs und der Verletzungsanfälligkeit und all dem, was ihn begleitet und die Kritik, die er sich hat gefallen lassen müssen, und dann noch das Drama drumherum bei den Sixers. Zuerst Process, dann die Jimmy Butler-Geschichte und Ben Simmons und alles drumherum. Und dass dieser Typ es jetzt einfach geschafft hat, sich dermaßen zu etablieren in der Liga und jetzt zum hochverdienten MVP zu werden, das ist inspirierend und einfach cool. Und das wollte ich an der Stelle in aller Kürze loswerden.
Auf jeden Fall. Ich habe mir neulich erst eine kleine Doku über Joel Embiid und seine Entwicklung und was da alles zusammenkommen musste für ihn, beziehungsweise was für Rückschläge er erlitten hat. Da ist während seines Rookie-Jahres oder seines im zweiten Jahr, wo er dann auch verletzt war, ist der kleine Bruder gestorben und die ganzen Verletzungsrückschläge und du hast es angesprochen, das Drama bei den Sixers. Und immer wieder sich dann zurückgekämpft und jetzt, ja, hochverdient zum MVP gewählt worden. Wahnsinn, 15 Jahre war er, als er zum ersten Mal Basketball in der Hand hatte und davor schon relativ gut Volleyball gespielt. Auch ein guter Fußballer. Manche sagen, er sei der beste Fußballer in der NBA. Kann natürlich gut sein, er ist einer der besten Basketballer, so viel steht fest. Und schauen wir mal, aktuell steht es 2-2. Die Sixers haben gewonnen in einem absoluten Krimi. Letzte Nacht, wir nehmen jetzt hier gerade Montagabend auf, um kurz nach 22 Uhr. Schauen wir mal, wenn die Folge droppt, dann wird es schon ein weiteres Spiel gegeben haben. Und dann gucken wir mal, ob die Sixers es endlich mal in die Conference Finals schaffen. Hat es mit Joel Embiid auch noch nicht gegeben in Philadelphia. Und dann ist vielleicht das jetzt das Jahr, dieses Jahr mal, wo auch in den Playoffs noch was geht. Aber so oder so, Joel Embiids Entwicklung und wie weit es gebracht hat. Inspirational und ziemlich einzigartig. Das muss man auf jeden Absolut. Fall sagen.
Bevor du zu deiner Headline kommst, ganz kurzer Disclaimer. Wir haben es gesagt, ich bin in Hamburg. Ich bin in einem Gästezimmer bei Bekannten untergekommen und sitze auf einem sehr wackeligen und sehr knarzigen Schreibtischstuhl. Also wenn man hier und da es knarzen hört, während ich rede, tut mir leid. Ich bin ein ziemlich hibbeliger Podcast-Aufnehmer. Da muss ich sowieso dran arbeiten, aber normalerweise mache ich das wenigstens auf meinem stabilen Stuhl. Genau, nur das kurz, falls ihr komische Geräusche hört, hier und da, das als Erklärung. Aber jetzt erstmal deine Headline.
Ja, meine Headline, kurz und schmerzlos, knackig. Coaches, nutzt eure Auszeiten. So, die sind da, ja, weil sie genutzt werden wollen und genutzt werden sollen. Die lassen sich nicht wie irgendwelche Voucher dann am Ende einlösen. Wenn man jede Auszeit, die man nicht einlöst, kann man dann nach dem Spiel beim Buffet einlösen für ein gratis Getränk gefühlt. Nee, so ist es nicht. Coaches, nutzt eure Auszeiten.
Warum nicht?
Ich bitte euch, oder? Einfach nach dem Spiel so ein gratis T-Shirt oder irgendwie oder ein Kaltgetränk.
Oder wirklich
zwei Auszeiten übrig, so, hier gibt es noch zwei Cola.
Da sitzt dann so Mike Budenholzer in der Pressekonferenz. Ja, Herr Budenholzer, warum haben Sie Ihre Auszeit nicht genommen? Ich wollte halt noch einen Jackie Cola.
Ja, braucht er auch dann.
Es ist wichtig. Spät, Leute, es ist spät. Entschuldigung.
Genau, also wir haben es wieder gesehen letzte Nacht. Wenn dein Team gerade outscored wird mit einem Run, wo du 2 Punkte machst und der Gegner 20 in Folge, dann nimm bitte eine Auszeit und stoppe diesen Run. Sei es, um anderes Personal reinzubringen, sei es, um taktische Änderungen zu machen, sei es einfach, damit der Gegner ein bisschen abkühlt in diesen 3 Minuten, die so eine Auszeit dauert. Das ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist, wenn du hinten liegst, im letzten Angriff des Spiels und du möchtest gerne dieses Spiel gewinnen und oder es in die Verlängerung schaffen, dann musst du einen Wurf losbekommen, bevor die Shotclock runterläuft. Bevor die Sirene ertönt, bevor es laut wird, bevor da 0,000 steht. Und das haben in den letzten beiden Wochen zwei verschiedene Teams in zwei Situationen nicht geschafft. Das eine Mal waren die Milwaukee Bucks im, was war das? War das das letzte Spiel der Serie? Ja, das war das letzte, die Serie ist beendet worden, oder? In dem,
wer hat runtergedribbelt? Grayson Allen nicht Wurf.
Genau, Grayson Allen, das war das letzte Spiel der Serie, genau. Und gestern hat Marcus Smart diesen Dreier verwandelt, aber auch zu spät. Und wir haben es in diesen Playoffs auch in anderen Situationen gesehen, wo Stephen Curry im ersten Spiel in der Serie gegen die Lakers wird gedoppelt an der Mittellinie und Jordan Poole nimmt diesen wilden Dreier. Ich bin prinzipiell, ich will nicht sagen, ich bin ein Fan davon, aber ich kann verstehen, warum Coaches keine Auszeit nehmen wollen im letzten Angriff des Spiels. Du möchtest nicht, dass der Gegner seine besten Defender vielleicht aufs Parkett schicken kann, dass man da die Defense ordnen kann, dass da taktisch nochmal geschaut wird, okay, wie stoppen wir das jetzt? Vielleicht auch dann, wenn es darum geht, den Ball zu inbounden, womit auch einige Teams Probleme haben. Ich verstehe, dass man sagt, okay, ich vertraue dem Team, lass laufen, kann gut gehen. Prominentes Beispiel sicherlich Steph Curry und sein irrer Wurf damals 2016 gegen die Thunder. Das kann gut gehen. Und es gibt sicherlich auch mehr als diese eine Situation, wo das gut geht. Aber es gibt auch genug Situationen, wo keine Auszeit genommen wurde und die Offensive es dann verbockt hat. Und das, mein Problem mit dieser ganzen Nummer ist, es gibt kein Schwarz oder Weiß. Es gibt kein Entweder-Oder. Es gibt kein, okay, wenn ich die Auszeit nicht nehme, sobald quasi der Angriff losgeht, dann kann ich sie gar nicht benehmen. Du kannst die Auszeit auch noch nehmen, wenn dein bester Spieler gedoppelt wird mit 7 Sekunden Rest auf der Uhr. Wenn Steph Curry an der Mittellinie gedoppelt wird, kannst du die Auszeit noch nehmen. Gestern, man hätte die Auszeit auch noch nehmen können, mitten im Angriff, als klar war, okay, da entsteht jetzt nicht unbedingt was Gutes und die kommen mit Zeitnot. Die Bucks hätten die Auszeit nehmen können, sobald Giannis gefallen ist, als er gedoppelt wurde in diesem letzten Angriff. Und dass da immer wieder diese letzten Angriffe, gerade jetzt in diesen Playoffs, wo mir das jetzt mehrere Male aufgefallen ist, entweder in überhaupt keinem Wurf oder in einem schlechten Wurf enden, weil die Coaches keine Auszeit nehmen und dann mit zwei Auszeiten oder einer Auszeit übrig die Spiele dann beenden und die dann haben und die dann, ja, wie wir gesagt haben, eintauschen können nach dem Spiel. Das ist halt was ich nicht so richtig nachvollziehen kann. Und deswegen, Coaches, es ist okay, die Spiele zu beenden mit keiner Auszeit übrig. Da reißt auch keiner irgendjemanden den Kopf ab. Und das wollte ich einfach mal zur Sprache bringen, weil mich das jetzt echt immer mal wieder auch wirklich aufgeregt hat. Zum Glück bei meinem Team, bei den Lakers, war die Situation jetzt noch nicht, aber auch bei den Lakers gab es diesen Run der Grizzlies in dem zweiten Spiel, was Memphis gewonnen hat, wo ich glaube, es war ein 22-2 Lauf, wo David Ham auch keine Auszeit genommen hat. Also auch da, es geht um die Auszeitnutzung in Spielen, wenn der Gegner einen Run hat und in den letzten Angriffen der Spiele. Und in beiden Fällen habe ich es zu oft gesehen in den letzten Wochen, dass da Auszeiten einfach nicht genommen wurden.
Ja, total. Das ist etwas, über das man, ich weiß nicht, ob es häufiger vorkommt als in den letzten Jahren, gefühlt tatsächlich ja, aber es wird zumindest in meiner Wahrnehmung mehr darüber gesprochen als noch in den, also ich kann mich nicht erinnern, dass das in der zweiten Playoff-Runde, in der ersten Playoff-Runde schon mal so ein großes Thema war, dass Coaches keine Auszeiten nehmen, oder ist das, glaubst du, also nimmst du das auch so wahr dieses Jahr?
Dass es mehr wird? Auf jeden Fall, aber ich habe jetzt keine Zahlen dazu oder so.
Ja, klar, natürlich, aber ja, wie gesagt, gefühlt ist es ein größeres Thema. Keine Ahnung warum. Ja, aber ja, es wäre etwas, ja. Du hast es gerade sehr, sehr simpel, aber dann doch sehr logisch, hast du es gerade dargestellt, warum es ja eigentlich einen Anreiz geben sollte, das zu tun. Aber nun ja, da müssen wir mal gucken. Wenn wir dann irgendwann NBA-Coaches sind, dann weht da ein anderer Wind.
Auf jeden Fall, Alter. Auf jeden Fall. Jo, dann hätte ich gesagt, wäre es das zu unseren aktuellen Headlines gewesen. Dann lass uns doch mal zum Hauptthema dieser Podcast-Folge kommen. Und wir haben uns gedacht, wir wollten schon länger mal so ein bisschen über dieses ganze Midrange-Thema sprechen, über die Evolution der Mitteldistanz, was sich da so in den letzten Jahren getan hat. Ob man mit so einem Spielstil sehr erfolgreich sein kann. Zum einen natürlich auf individueller Ebene, auf den Spieler bezogen, als auch natürlich, was die Teams angeht. Und da gibt es keinen besseren Zeitpunkt, darüber zu reden, als jetzt gerade, weil wir ja gerade aktuell ein Team haben, das sehr, 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 sehr besessen davon ist, möglichst viele Würfe aus diesem Bereich der Mitteldistanz zu nehmen. Wie es sich die Hörer vielleicht denken können, geht es um die Phoenix Suns. Die spielen aktuell gegen die Denver Nuggets in der zweiten Runde der Western Conference. Und wenn wir gerade aufnehmen, steht es 2-2. Wenn diese Folge rauskommt, hat es das fünfte Spiel schon gegeben. Und eventuell führen die Nuggets oder eventuell noch die Suns. Was allerdings nichts daran ändert. Es würde mich sehr wundern, wenn die Suns jetzt in Spiel 5 oder sobald diese Podcast-Folge droppt, mit einer komplett anderen Spielweise um die Ecke kommen. Also wir werden auch im nächsten Spiel sehr, sehr viele Midrange-Würfe gesehen haben. Und wir haben uns die einfache Frage gestellt, kann man mit dieser Spielweise erfolgreich sein? Kann man mit dieser Spielweise Meister werden? Was sind die Vor- und Nachteile dieser super, super vielen Midranger? Was gibt's? Ja, was sagen die Zahlen? Wie sieht es aktuell aus? So generell vielleicht auch ein paar Worte zur Dreier-Revolution, zur Entwicklung der Midrange in den letzten Jahren. Und darüber haben wir uns gedacht, ja, nehmen wir heute mal eine ganz entspannte Folge auf. Ich würde sagen, lass uns doch vielleicht erstmal mit ein paar Zahlen starten, die so ein bisschen anfangen zu erklären, warum die Spielweise, die offensive Spielweise der Phoenix Suns so einzigartig ist und warum sich das so sehr abhebt vom Rest der NBA. Was hältst du davon?
Ja, sehr gerne. Ich hätte welche dabei. Ich nehme mal an, du auch. Willst du einfach
Mach du gerne.
Na, ganz kurz, einfach um das nochmal zu veranschaulichen, was du gerade gesagt hast. Also ich glaube, vom Eye-Test her haben wir alle vor Augen, dass die Suns das Team sind, das am meisten aus der Midrange raus agiert. Das lässt sich aber auch sehr, sehr eindeutig in Zahlen belegen. Ich hatte das neulich schon mal irgendwann gesagt. Also die Suns, ganz kurz, die Playoff-Teams, also wir sprechen jetzt von Playoffs 2022-23, da sind die Play-In-Games mit drin. Dementsprechend sind es 20 Teams, von denen wir hier sprechen. Die 16 Playoff-Teams und die 4 Teams, die im Play-In ausgeschieden sind. In den bisherigen Playoffs und Play-Ins nehmen diese Teams im Schnitt 35% ihrer Feldwürfe aus der Mitteldistanz. Bei den Suns sind es 53,1%. Also fast 20% über dem Durchschnitt und gut 6% höher als das Team mit der zweithöchsten Percentage. Das ist allerdings Chicago, die ja nur zwei Spiele absolviert. Das erste haben sie gewonnen, ne? Mhm. Die nur zwei Spiele absolviert haben, also da nochmal mehr Small Sample Size Alert als bei den anderen. Platz 3 ist dann Denver tatsächlich mit 38,9%. Also es liegen in dieser Hinsicht Welten zwischen den Suns und den anderen Postseason-Teams. Und auf der anderen Seite, die Suns nehmen 26,9% ihrer Feldwürfe von jenseits der Dreierlinie. Das ist Platz 20 von diesen 20 Teams. Und sie nehmen 20% ihrer Abschlüsse direkt am Ring, laut Cleaning the Glass. Das bedeutet, innerhalb von 4 Fuß rund um den Korb, auch das ist Platz 20. Also sehr, sehr eindeutig, nicht nur der Eye-Test, es ist tatsächlich statistisch so, Phoenix macht viel, viel mehr aus der Mitteldistanz als alle anderen Teams und dementsprechend viel weniger von jenseits der Dreierlinie und viel weniger am Ring.
Ja, das spiegelt schon sehr, sehr deutlich wider, womit wir es jetzt zu tun haben. Ich habe auch noch eine ganz interessante Statistik gefunden, und zwar sind 19,9% aller Punkte, die die Suns machen, beziehungsweise gemacht haben in diesen Playoffs, kommen aus der Midrange. Also jeder fünfte Punkt, den die Suns machen, ist ein Punkt, der entstanden ist nach einem Mitteldistanzwurf. Auf Platz 2 liegen die Atlanta Hawks mit 11%.
Das ist krass.
Das ist halb so viel, ein bisschen mehr als halb so viel. Danach kommen die Brooklyn Nets und die Lakers. Das muss man sich mal überlegen. Und in der Serie gegen Denver ist es noch mal ein bisschen höher, da sind es über 21%.
Das ist crazy. Und ganz kurz noch, in der Regular Season, das, was ich gerade meinte mit der Midrange Frequency übrigens, auch da Phoenix mit 40,4% aus der Midrange Platz 1. Auch da Atlanta auf Platz 2, deswegen fand ich es gerade witzig, dass du es gesagt hast. In der Regular Season hat aber Phoenix deutlich mehr Dreier genommen, nämlich Platz 18 ligaweit. Und in Sachen Rim Frequency waren sie aber auch da schon letzter, also Platz 30 in dem Fall. Aber was waren es? 19,9 ihrer Punkte? Das ist schon echt viel. Naja, aber das kommt davon, wenn man Devin Booker und Kevin Durant hat, die ja beide gerade ganz gut sein sollen, habe ich gehört.
Ja, hast du das Spiel gesehen, Spiel 4?
Ich habe mir extra heute im Zug mit wackeligem WLAN und noch wackeligeren mobilen Daten, habe ich mir wenigstens diesen 10-Minuten-Zusammenschnitt reingezogen, weil ich natürlich überall gehört und gelesen habe, wie fantastisch das gewesen sein soll. Irgendwann die Tage schaue ich mir, glaube ich, auch noch das ganze Spiel nochmal an.
Ja, ich glaube, mit diesem 10-Minuten-Zusammenschnitt hast du eigentlich den Großteil der Angriffe schon gesehen, weil so gut wie gefühlt jeder Angriff hat zu Punkten geführt. Das war eines der wildesten Spiele, dass ich mich erinnern kann, was ich mal gesehen habe, wenn es um offensive Feuerkraft, Shotmaking, irres Tempo, wahnwitzige Würfe auf beiden Seiten und einfach All-Time-Great-Performances, zum einen natürlich von Jokic und natürlich auch von diesem Suns-Duo. Also das war schon Wahnsinn. Wir haben in unserer letzten Folge über Devin Booker und seinen Top-10-Case geredet. In unseren Playoff-Headlines, der Case ist nicht schwächer geworden. Seitdem, stimmt. So viel kann man, denke ich, sagen.
Ganz kurz, einen Zahlenleckerbissen hätte ich noch. Hast du zufällig die neue Folge von Bill Simmons Podcast gehört? Ich glaube, das war die gestern rauskam.
Ich habe in meinem Leben noch nicht eine Folge vom Bill Simmons Podcast gehört.
What?
Yes.
Krass, okay. Einer meiner Lieblingspodcasts. Mhm. Naja, jedenfalls, wir erinnern uns in Spiel 3? Genau, wir haben in der Playoff-Headlines-Folge haben wir drüber gesprochen. In Spiel 3 haben ja Booker und KD diese 86 Punkte zusammen gemacht. Ich glaube, Booker waren es 47 und 39, wenn ich mich richtig erinnere. Das ist, wisst ihr mal, ich hatte mir überlegt, das als Trivia-Frage heute mitzubringen, aber ich habe noch eine Backup-Frage, die ich dir nachher stellen werde. Willst du kurz raten, oder vielleicht hast du es auch irgendwo gesehen, was denn die meisten All-Time sind in einem Playoff-Spiel von zwei Teammates?
Sind es LeBron und Kyrie?
Nein. Sind's also auf die mehr? Namen wirst du nie im Leben kommen. Es sind zwei aktuelle Spieler dabei, aber in 100 Jahren, also in 100 Jahren kommst du da nicht drauf.
Sind es mehr als diese 86?
Es sind mehr als die 86, aber es sind nicht so viel mehr als die 86.
Haben Westbrook und George oder so das mal geschafft?
Nee, es sind 88 Punkte. Was ich krass finde, das sind einfach zwei mehr. Also das war wirklich eine historische Performance von Booker und KD. Und diese 88 Punkte, das ist einmal 1973 passiert, John Havlicek und JoJo White für die Celtics. Und einmal 2018 von den New Orleans Pelicans, Anthony Davis und Drew Holiday.
Oh, damn.
Anthony Davis damals mit 47 und Drew Holiday mit 41. Dann gab es noch dreimal 87 Punkte, einmal MJ und Pippen, einmal MJ und, jetzt lass mich kurz lügen, wie der andere Werteherr heißt, Orlando Woolridge oder sowas. Also das war das, ihr werdet es euch schon denken können, Orlando Woolridge heißt der gute Mann. Das war das Jordan 63er Game gegen die Celtics. Und dann noch Elgin Baylor und Jerry West. Und dann sind wir schon bei 86. Nochmal Elgin Baylor und Jerry West. Mhm. Und Devin Booker und Kevin Durant. Also wirklich eine historische Demonstration der Stärke, was ein Duo in den NBA-Playoffs angeht.
Mhm. Krass. Auf jeden Fall danke dir. Wieder was dazugelernt. Ein paar neue Namen. Und
Orlando Woolridge.
Ja, coole Sache. Wäre ich auch in der Trivia niemals drauf gekommen. Also, was die Suns machen, ist nicht nur einzigartig von dem, was Devin Booker da gerade abliefert und vor allem Devin Booker und Kevin Durant als Duo, sondern auch generell auf ihre Spielweise. Wir haben es gerade, die Zahlen deuten es schon an, beziehungsweise deuten ziemlich klar darauf hin, dass das ja ziemlich einzigartig ist, was die Suns da versuchen und machen und wie sie ihren Weg zum Erfolg da gehen wollen, anders als es jedes andere Team in der NBA macht. Der Witz ist, beziehungsweise, was heißt der Witz? Die Sache ist die, das ist heute sehr, sehr einzigartig, aber vor 20 Jahren wäre man mit so einer Spielweise wahrscheinlich nicht komisch angeguckt worden. Und das bringt uns vielleicht so ein bisschen als Überleitung zu diesem ganzen Thema, wie sich das Offensivspiel generell in der NBA entwickelt hat, wie sich die Midrange entwickelt hat, was sich da in den letzten Jahren getan hat. Ich denke, die meisten haben das mitbekommen, beziehungsweise es ist kein Geheimnis, dass früher deutlich mehr Midrange-Würfe genommen wurden. Aber vielleicht was, worüber wir jetzt auch mal ein bisschen sprechen können.
Damit habe ich mich nämlich beschäftigt und dabei habe ich gleich zwei statistische Leckerbissen gefunden. Den einen habe ich mehr oder weniger durch Zufall selbst rausgefunden, als ich mich durch die Cleaning the Glass Datenbank gescrollt und geklickt habe. Den anderen hat mir der liebe Kollege Seth Partnow auf dem Tablett serviert. In seinem Buch mit dem Titel The Midrange Theory, sehr zu empfehlen. Das ist, glaube ich, ist das letztes Jahr rausgekommen, meine ich. Also es ist relativ neu. Oder dieses Jahr sogar. Also ein ziemlich neues Buch. Seth Partnow wird dem einen oder anderen was sagen von The Athletic. So ein Stats-Analytics-Guru, der sehr, sehr gut darüber schreibt. Und der behandelt in seinem Buch eben so diese ganze Analytics-Revolution mit all ihren möglichen Facetten. Und da bin ich auf eine Tabelle gestoßen, als ich mir dieses Buch nochmal so ein bisschen durchgeblättert habe, heute im Zug als Vorbereitung. Es geht nicht um die Midrange-Frequency, da komme ich gleich dazu, sondern um den Prozentsatz der Field Goals aus der Midrange, die assisted sind. Und das finde ich auch sehr spannend. Die Tabelle geht von 1997-98 bis zur Saison 2019-20. Zu Beginn 1997 waren 67% der Feldwürfe aus der Midrange assistiert. Also der getroffenen Feldwürfe aus der Midrange.
Warte, und heute, lass mich raten, so gut wie keine mehr?
Na doch, ist schon noch nicht, also deutlich niedriger, aber
ja,
schon
aber wenn dann aus der Anteil. Wenn dann aus der kurzen, aus der langen, so gut wie. Ich
das weiß nicht,
ob das
sein,
die Tabelle nochmal unterscheidet, aber es gibt so gut wie keine Assistierten aus der langen Midrange. Das ist dann
ja,
schon.
Ja, warte hier, es gibt einmal die Restricted Area und dann einmal die Non-Restricted Area Paint. Aber das sind ja dann auch Punkte in der Zone. Also die Midrange ist in dieser Tabelle nicht nochmal aufgedröselt. Also heutzutage in der Saison 2019-20, ich vermute, das wird seitdem nochmal den ein oder anderen Prozentpunkt runtergegangen sein, sind es 43,7%, die assistiert sind. Aber das zeigt schon, wenn man Spiele Ende der 90er oder Anfang der 2000er vor Augen hat, zum Beispiel Pick and Pops mit Midrange-Jumpern statt Dreiern, das war ja gang und gäbe damals, das siehst du heute kaum noch. Also gerade Actions aus dem Pick and Roll heraus und Pick and Pops wurden weitestgehend durch Dreier ersetzt. Also du hast halt heutzutage entweder einen Stretch Big, der dann bis zur Dreierlinie rauspoppt, oder du hast halt einen Rollman. So diese in Anführungszeichen Stretch Bigs, die poppen, aber dann den Midrange-Jumper nehmen.
Das hast du eigentlich, das macht Joel Embiid.
Das hast du heutzutage
der macht
kaum
das.
Noch.
Joel Embiid und Harden machen das. Einfach weil das für Embiid diese Würfe dann eigentlich auch wie Layups sind. Anthony Davis hat das mal eine Weile gemacht, was mich immer sehr gestört hat, dass er nach diesem Screen dann so in dieser Midrange dann stehen geblieben ist. Aber ansonsten fällt mir jetzt nicht konkret großartig ein, bei wem das noch üblich ist und wer das noch macht.
Ja, und ansonsten zum Thema Frequency, wie oft Teams oder wie welchen Prozentsatz ihrer Würfe aus dem Feld Teams aus der Midrange nehmen. Die Cleaning the Glass Datenbank geht bis zur Saison 2003-2004 zurück. Und eigentlich hatte ich vor, komm, ich gehe mal so die letzten 6-7 Jahre zurück und dann noch stichprobenartig nochmal 1-2 Saisons, die früher zurückliegen. Habe dann aber einen Trend entdeckt und habe dann alle Jahre durchgemacht, um zu sehen, ob dieser Trend tatsächlich Bestand hat. Mhm. Und es stellt sich heraus, er hatte Bestand. Erstens, das, was ich jetzt gleich sage, bezieht sich erstmal nur auf die Regular Season, die reine Frequency. Kurz, damit ihr die Pole im Kopf habt. In der Saison 2003-2004 sprechen wir von 50,3% aus der Midrange. Und in der Saison 2022-23 sind wir noch bei 31,2%. Also wie zu erwarten, ein sehr, sehr großer Unterschied. Was mir dabei aufgefallen ist, dass erstens von 2003 bis 2019, nee, sogar bis 2020, ist wirklich kontinuierlich in jedem einzelnen Jahr die Frequenz nochmal ein Stück runter und nochmal ein Stück runter und nochmal ein Stück runter. Aber in den letzten 3 Jahren ist sie wieder einen Tick hochgegangen.
Minimal war.
Von 2019-20 auf die Folgesaison 2021 von 29,3 auf 30,5%, dann auf 30,7 und jetzt die vergangene Saison waren wir, wie gesagt, bei 31,2. Könnte natürlich jetzt sein, okay, die letzten 2-3 Jahre vielleicht ein bisschen, vielleicht reguliert sich das wieder und die nächsten Jahre gehen wir wieder runter. Aber vielleicht stagniert das jetzt mehr oder weniger oder steigt vielleicht sogar wieder ein bisschen an? Also wir sind jetzt mit diesem Level 31,2% sind wir zum Beispiel, das ist das höchste seit 2018. Also das höchste in den letzten 5 Jahren. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist, willst du erstmal kurz dazu, hast du dazu irgendwie einen Gedanken, bevor ich dann, weil das Zweite, was ich sagen möchte, bezieht sich von der Entwicklung dieser Frequency zwischen Regular Season in die Playoffs hinein.
Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das stagniert und dass wir mittlerweile seit Jahren an einem Punkt sind, wo es nicht mehr wirklich so viel tiefer geht einfach. Dass dieser Trend nicht bis ins Unendliche irgendwie weiter nach unten gehen kann und diese Würfe komplett verschwinden. Das war ja eigentlich auch klar. Es wird immer Midrange-Würfe geben. Aber ich glaube, kann mir durchaus vorstellen, dass wir an einem Punkt sind, wo so dieses Minimum erreicht ist. Und dann ist es halt mal eine Saison ein kleines bisschen mehr, dann ist es mal eine Saison wieder ein bisschen weniger. Und das hält sich aber so auf diesem Level. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es jetzt krass nach unten geht in den nächsten Jahren. Ich glaube aber auch nicht, dass es jetzt einfach wieder krass nach oben geht und jetzt einfach in die andere Richtung wieder geht. Aber das ist auch natürlich so ein bisschen Hellseherei. Aber das cool mal irgendwie in den Zahlen so zu lesen, weil das ist ja auch den Eindruck, den man bekommt, wenn man einfach nur die Spiele schaut.
Ja, ich fand das schon, es hat mich verwundert. Ich glaube aber auch, also wir sind jetzt, wie gesagt, in den letzten 3 Jahren sind wir immerhin wieder 2 Prozentpunkte hoch in Sachen Level, also in Sachen Frequency. Und das kontinuierlich jetzt über 3 Saisons hinweg. Wer weiß, vielleicht geht das nochmal so 1-2 hoch, dann wären wir wieder auf dem Level von Mitte der 2010er, so 16 bis 18 oder Mitte gegen Ende. Aber vielleicht wird es dann auch jetzt die nächsten Jahre einfach wieder so um die, ich könnte mir schon gut vorstellen, dass es sich so um die 30% einpendelt, wo wir uns jetzt gerade befinden. Dass es nochmal einen Tick runtergeht und dann vielleicht mal knapp unter 30, mal knapp über 30 und so weiter. Ja, sehe ich ähnlich. Also könnte mir gut vorstellen, dass wir da auf einem Level sind, mit dem es in die Zukunft gehen könnte. Einfach weil dieses, ich glaube, das Thema Dreierrevolution ist jetzt auch ein Stück weit zu Ende gespielt. Also natürlich, es wird noch mehr Spieler geben, à la Dame Lillard und Trae Young, die die Dreier dann noch ein Stück tiefer nehmen und das Spacing noch mal mehr auf die Spitze treiben. Aber im Großen und Ganzen, wenn man sich anschaut, was Offenses machen, um Dreier zu kreieren und was auf der anderen Seite Defenses inzwischen machen müssen und zum Teil auch gut machen, um Dreier zu verhindern. Ich weiß nicht, ob wir da nochmal so einen Revolutionssprung vor uns haben. Ich wüsste jetzt einfach nicht, wie der aussehen sollte.
Nee, ich auch nicht.
Und der zweite Punkt, wie gesagt, bezieht sich auf die, ich habe mir dann nämlich nicht nur die Regular-Season-Zahlen angeschaut, sondern auch die Playoff-Zahlen, weil mich interessiert hat, wie entwickelt sich das? Also werden es in den Playoffs mehr Midrange-Würfe oder werden es weniger? Und da habe ich etwas entdeckt, was da, mich...
Darf ich raten?
Sehr gerne.
Ich würde tippen, dass es mehr werden in den Playoffs.
Ja, aktuell hast du recht damit. Was mich aber besonders verwundert hat, oder was heißt verwundert, was ich sehr interessant finde und jetzt auch gespannt bin, was deine Gedanken dazu sind, von 2003 bis 2011, also in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Saisons in Folge, ging die Frequenz runter. Nicht so wahnsinnig viel, also zum Beispiel in der Saison 2011, das war die Mavs-Meistersaison, von 44,7 auf 43,5. Also da sprechen wir dann meistens so von 1-2 Prozentpunkten. Das hängt natürlich auch immer davon ab, welche Teams schaffen es weit in den Playoffs, welche nicht so sehr, wie ist dann die Spielaufteilung. 2011, 2012 und 12-13, also in den beiden Heat-Meisterjahren, ging es dann plötzlich hoch, jeweils. Allerdings kaum merklich, also im einen Jahr waren es 41,6 auf 41,7 und im anderen 43,6 auf 44,2, also minimal, aber immerhin. Dann hatten wir wieder von 2013 bis 2019 6 Saisons am Stück, in denen es jeweils runterging, zum Teil sogar ein bisschen deutlicher. Und ab 2019, beziehungsweise 2020, wenn wir dann von den Playoffs sprechen, also die Bubble, da ging es dann plötzlich wieder hoch. In der ersten Saison minimal, 29,3 auf 29,6. Aber in den letzten 3 Jahren, in den letzten 3 Saisons, einschließlich dieser Saison, da muss man natürlich dazu sagen, wir haben jetzt noch nicht alle Playoff-Spiele absolviert. Es ist jetzt nochmal ein bisschen mehr Small Sample Size. Vorletzte Saison 30,5 auf 34,4. Letzte Saison in der Warriors-Meistersaison 30,7 auf 34,6. Und in der aktuell laufenden Saison sind wir bei 31,2 auf 35,0. Also es ist ein Trend, der, wenn man sich die Zeit zurückgehend bis 2003 anguckt, wirklich erst in den letzten 3 Jahren aufgekommen ist, dass die Frequenz der Midrange-Würfe in den Playoffs im Vergleich zur Regular Season deutlich nach oben geht.
Ich glaube, das lässt sich zurückführen darauf, welche Teams es weit schaffen. Und dass wir in den Jahren, wo die Teams in den Finals stehen, in den Conference Finals, die elitär sind, entweder beim Dreierwerfen oder Finishen am Korb, so wie es die Lakers und Warriors ja, wenn nicht die Lakers, die Cavaliers und Warriors, die haben ja ultra wenig Midrange-Würfe genommen, beide Teams. Und wenn die natürlich die beiden Teams sind, die ja als letztes da sind, wirken die natürlich auch am krassesten mit auf die Frequenz insgesamt ein. Und in den Jahren, wo du jetzt gesagt hast, wo es eher in Richtung, also wo die Midrange-Würfe zunehmen in den Playoffs, das sind halt die Jahre, wo die Teams weit kommen, die Lakers in der Bubble, das war kein gutes Shooting-Team. Die Milwaukee Bucks, die Meister wurden, waren kein unbedingt gutes Dreier-Shooting-Team. Gut, letztes Jahr die Warriors sicherlich schon. Und in diesem Jahr haben wir ja wieder gerade das, was die Suns machen. Auch die Lakers sind ja sehr, sehr aktiv, auch aus der Midrange. Dass sich das einfach dadurch so ein bisschen erklären lässt, würde ich jetzt mal sagen, ohne jetzt davon jemals schon gehört zu haben. Das wäre jetzt so mein erster Impuls.
Das kann ich mir gut vorstellen. Und vielleicht auch die Entwicklung des modernen Superstars. Also das ist dann wir sprechen jetzt gleich noch viel über Devin Booker und Kevin Durant. Aber auch LeBron, auch Tatum, auch Kawhi bei dem Meisterrun der Raptors zum Beispiel. Wir sagen es ja immer wieder, Luca jetzt in den letzten Jahren, wir sagen es immer wieder, diese großen Wings, diese Creator, die du haben möchtest in den Playoffs. Ein Teil des Spiels dieser Superstars, den man nicht vernachlässigen sollte, ist, dass sie sich genau diese Würfe kreieren, diese Midrange-Pull-Ups. Auch was ich vorhin gesagt habe mit dem Anteil der assistierten Pull-Ups. Das hat natürlich damit zu tun, dass viel, viel mehr Spieler heutzutage diese Dribble-Pull-Ups aus der Midrange nehmen können. Hat auch damit zu tun, dass viel mehr Pick-and-Roll gelaufen wird als noch damals. Das ist ein Ass im Ärmel, das du als Superstar-On-Ball-Creator in der modernen NBA brauchst und vielleicht auch mehr brauchst, als das noch vor 5, 6 Jahren der Fall war. Findest du, es kann sein?
Ich weiß nicht, ob ich dir bei dem allerletzten Punkt zustimme, ob man das heute mehr braucht als vor 6 Jahren. Da sage ich jetzt nicht falsch oder richtig, keine Ahnung. Müsste ich mir wahrscheinlich mal in Ruhe Gedanken darüber machen. Aber insgesamt gebe ich dir bei dem gesamten Punkt gebe ich dir vollkommen recht, auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, auch eine ganz coole Überleitung zu unserem nächsten Gesprächspunkt, und zwar dieses Ganze, die Midrange stirbt aus, beziehungsweise die Analytics-Community sagt, dass Midranger verboten werden sollten und dass Mitteldistanzwürfe schlecht sind. Und das ist was, worüber ich einfach persönlich gerne reden möchte, um diesen Podcast und diese Plattform vielleicht auch mal zu nutzen, um das mal richtig zu stellen. Weil ich glaube, dass viele Leute dieser Meinung sind, dass die in Anführungszeichen Nerds und die Statistikleute und die Leute, die nicht selber spielen und nur auf Zahlen gucken den ganzen Tag, die den Spielern dann verbieten wollen, Mitteldistanzwürfe zu nehmen, oder die sagen, das ist ineffizienter Basketball, das sollte verboten werden. Und wir haben auch immer wieder Spieler, die dann ihr quasi Twitter dafür nutzen, um, wenn irgendein Spieler heiß läuft, das jetzt immer auch mal wieder gesehen bei Devin Booker oder in den letzten Jahren, wenn da mal irgendwie ein Spieler heiß gelaufen ist, aus dem Midrange bei DeMar DeRozan zum Beispiel, dass dann immer wieder auch Spieler kommen und sagen, oh, hier, die Analytics-Community sagt doch eigentlich, das sollte man nicht machen. Wie kann es sein, dass die Spieler trotzdem so gut ist? Und das ist was, wo ich mich dann auch ein bisschen persönlich angegriffen fühle. Immer mal wieder. Und auch in der Vergangenheit angegriffen wurde, auch zu diesem Thema, weil ich darüber auch schon immer mal wieder irgendwas gesagt habe. Jetzt nie so detailliert, aber wenn es dann halt mal irgendwann thematisiert wurde. Und deswegen würde ich einfach die heutige Folge da gerne nutzen, um einfach auch ein bisschen was richtig zu stellen, wenn wir mal bei diesem ganzen Thema Midrange sind. Weil es eben nicht so ist, dass die Nerds und die Statistiker und die Zahlenleute und die Analytics-Community sagen, Midranger sind schlechte Würfe und sollten verboten werden. Das ist eine Unterstellung, die so nicht viel mit der Realität zu tun hat. Und man muss da, glaube ich, noch ein bisschen unterscheiden. weil dieser Trend, dass es weniger Mitteldistanzwürfe gibt. Es gibt zwei verschiedene Arten von Mitteldistanzwürfen. Es gibt Catch-and-Shoot, Spot-Up-Mitteldistanzwürfe und Pull-Up-Mitteldistanzwürfe. Und wenn wir uns angucken, wie vor 30, 40 Jahren Basketball gespielt wurde, da waren all diese Spieler, die jetzt in der Dreierlinie stehen und das Feld auseinanderziehen, diese ganzen Spot-Up-Schützen und Offscreen-Shooter, die standen damals nicht hinter der Dreierlinie, sondern in der Mitteldistanz. Und dann gab es haufenweise Spot-Up-Catch-and-Shoot-Würfe aus der Midrange. Und das ist etwas, was wir heute nicht mehr sehen. Bis auf super, super, super wenige Ausnahmen sehen wir nicht mehr, dass Spot-Up lange Zweier genommen werden, sondern diese Spieler stehen hinter der Dreierlinie. Und das aus dem einfachen Grund, dass es sich aus mathematischer Sicht mehr lohnt, weil dieser eine Punkt eine Menge, Menge wert ist, den man mehr dafür bekommt, dass man den Wurf von der Dreilinie trifft. Was bei dieser ganzen Thematik allerdings überhaupt nicht gemeint ist, sind Mitteldistanzwürfe aus dem Dribbling, aus dem Pick-and-Roll, aus dem Post, Fadeaways, Step-Back-Jumper aus dem Midrange von Spielern, die darin sehr, sehr gut sind. CJ McCollum, DeMar DeRozan, ein Kevin Durant, ein Kawhi Leonard, ein Chris Paul, ein Devin Booker, solche Leute. Niemand will solchen Leuten verbieten, dass sie diese Würfe nehmen. Erstmal kannst du generell niemandem irgendwie irgendwas verbieten. So. Also wer sind wir, dass wir Spielern verbieten, irgendwelche Würfe zu nehmen? Darum, das ist ja der nächste Punkt. Aber niemand sagt, dass das schlechte Würfe sind oder dass die Würfe nicht genommen werden sollten. Und keiner, der sich mit den Zahlen und der Mathematik dann so auseinandersetzt, sagt, dass das schlecht ineffiziente Würfe sind. Was wir allerdings wollen, beziehungsweise was der springende Punkt bei dieser ganzen Sache ist, dass das halt nur noch die Spieler machen, die wirklich gut darin sind. Und dass es halt keine Spot-Up-Midrange-Würfe mehr gibt. Und das erklärt, warum wir davon deutlich, deutlich weniger sehen, warum das Volumen und die Frequenz aus diesem Bereich deutlich weniger wird, weil das auch NBA-Teams und Coaches und Spieler so sehen und eingesehen haben. Und dementsprechend hat sich das Spiel dann so verändert, weil es sich halt aus mathematischer Sicht sehr viel mehr rechnet, da den Dreier zu nehmen. Aber das ist was ich jetzt einfach hier persönlich nochmal klarstellen wollte. Ich weiß nicht, hast du dazu irgendwelche Gedanken?
Ja, aber die decken sich 1:1 mit deinen. Das ist total wichtig. Also wir sind ja zwei dieser viel zitierten Nerds, die sich auf die Fahne schreiben, das Spiel so gut wie möglich verstehen zu wollen und alles, was das so bedeutet. Und das hat eben, und das haben wir im Fußball mit Expected Goals und so weiter, ich glaube, das haben wir vor allem in diesen Sportarten, die ja nicht nur Sportarten sind heutzutage, sondern milliardenschwere Unternehmen und Branchen. Das ist in jeder Branche so, das ist in der Wirtschaft so, das ist in jeglichem Zweig der Gesellschaft, in den sehr, sehr viel Geld reingepumpt wird, wird versucht, die Effizienz zu verbessern, das Level zu steigern, die Performance zu steigern. Und dass das immer mehr versucht wird, mit Daten zu bewerkstelligen, auch das ist kein Trend, den man nur auf den Basketball beziehen kann. Und deswegen ist es etwas, diese ganze Analytics-Revolution, ich glaube, inzwischen sind wir an einem Punkt, dass auch viele Casual-Fans, wie man sie häufig nennt, oder viele Leute, die sich einfach nicht wie ein Seth Partnow oder ein John Hollinger oder so auf so einem krassen Level oder auch ein Jerry Engelmann zum Beispiel hier, liebe Grüße Richtung jeden Tag NBA, die sind schon viel, viel früher auf diesen Dampfer aufgesprungen, logischerweise. Ich glaube, wir sind inzwischen an einem Punkt, dass das so weit verbreitet ist, dass es eingesehen wird, dass es nichts Schlechtes ist, aber es wird hier und da halt doch noch verteufelt und genauso was, wie du gesagt hast, von wegen, dass Analytics-Gurus den DeMar DeRozan verbieten wollen, aus der Midrange zu werfen. Das ist natürlich absoluter Quatsch, aber der allgemeine Trend ist nicht nur da, der lässt sich nicht wegreden und der wird auch nicht jetzt plötzlich wieder stoppen oder Kommando zurück, sondern er ist eben auch mathematisch und spieltheoretisch sehr gut erklärbar. Aber ich fand das sehr gut, wie du es gerade beschrieben hast. Natürlich ist das eine Waffe, die viele Superstars und vor allem die Superstars, die das auf diesem elitären Level können, denen wird das auch nicht verboten, weil ein Midrange-Wurf von Kevin Durant und sei er noch so schwierig und noch so Pull-Up und 15 Hände im Gesicht, der ist halt immer noch effizienter, wie wenn Dylan Brooks einen Dreier nimmt. Sorry für den Slander. Das Beispiel liegt jetzt gerade halt irgendwie auf der Hand. Ja, es ist weiterhin ein wichtiger Bestandteil des Games. Und ich habe ja gerade die ligaweiten mannschaftlichen Zahlen vorgelesen. Wir sind diese Regular Season bei einer Midrange-Frequenz von 31%. In den Playoffs bei 35, wenn man da den Schnitt nimmt, das ist halt ein Drittel. Also es ist nicht so, dass dieser Wurf irgendwie ausgestorben ist. Ein Drittel der Würfe im modernen Basketball kommen aus der Midrange. Das ist immer noch ein relativ hoher Anteil.
Ja, auf jeden Fall. Dann lass uns doch mal eine Sache, über die ich unbedingt reden möchte, sind die Vor- und Nachteile von Midrange-Würfen. Warum ist es gut, dass Spieler die nehmen? Warum kann es manchmal schlecht sein? Warum machen sie das? Und vielleicht auch schon so ein bisschen auf die Suns-Strategie ein bisschen bezogen, wenn wir jetzt dann den Bogen ein bisschen spannen wollen, zu den Phoenix Suns, zu Devin Booker, zu Kevin Durant, zu Chris Paul, drei der Midrange-lastigsten Spieler der NBA, drei der besten Midrange-Werfer der NBA und wahrscheinlich auch drei der besten Midrange-Werfer in der Geschichte der NBA. Also was sind so die, lass uns mit den Vorteilen anfangen, hätte ich gesagt. Warum nehmen Spieler Mitteldistanzwürfe und warum ist es gut, dass Spieler wie Kevin Durant, Chris Paul und Devin Booker Mitteldistanzwürfe nehmen? Willst du vielleicht mit einem starten, wollen wir uns vielleicht ein bisschen abwechseln?
Ja, gerne. Ich würde dann ganz frech den extrem auf der Hand liegenden nehmen, den wir gerade eben schon besprochen haben, weil es eben diese Individuen gibt, die das wahnsinnig gut können. Und für Kevin Durant, der Typ ist wahrscheinlich tatsächlich 7 Foot. Der hat dann noch einen wahnsinnig hohen Release Point. Für den ist ein Dreier schon, also wenn man sich mal den Winkel anguckt oder die Flugkurve, wenn Kevin Durant einen Jumper nimmt, und dann als Kontrast zum Beispiel Steph Curry, der einen ganz krass anderen Wurf hat, der ihn ja quasi vorm Gesicht los wird. Je näher dran am Korb du bist, umso, wie hieß es früher in Physik immer, Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel oder sowas. Ich habe es nach der 10. abgewählt, Alter. Keine Ahnung.
Ich habe Chemie abgewählt, Mann.
Aber der Einfallswinkel von Kevin Durant's Release Point, der Ball, der da oben dann sich befindet, in Richtung Korb, der hat ja überhaupt keine wahnsinnige Strecke mehr zurückzulegen, sozusagen. Also ihr wisst, was ich damit sagen möchte. Natürlich ist es für einen Spieler wie Kevin Durant oder Joel Embiid oder Nikola Jokic, je näher dran du bist, umso einfacher wird der Wurf. Und selbst wenn du dann das Risiko eingehst, dass diese Würfe in der Midrange tendenziell besser verteidigt sind als von der Dreierdistanz zum Beispiel, manchen Spielern ist es halt einfach egal. Manche sind, zum Beispiel, wenn wir es gerade von dieser Serie haben, Jamal Murray ist wahnsinnig gut darin, solche Midrange-Fadeaways loszuwerden.
Mm.
Erstens wegen seiner Fußarbeit, weil er das wahnsinnig geschickt macht, sich diesen Platz zu kreieren. Und zweitens, weil er natürlich dann auch durch Dutzende und Hunderte und wahrscheinlich Tausende Stunden Training, genau diese Würfe zu üben, weil du die Flugkurve so gut raus hast, über ausgestreckte Verteidigerarme und so weiter. Es ist einfach ein Wurf, der, wenn du es schaffst, dir den nötigen Platz zu kreieren und du diesen Wurf einigermaßen frei und unbedrängt losbekommst, ist er logischerweise einfacher als ein Dreier.
Ja, auf jeden Fall. Diese Würfe sind in vielen Fällen da, wann immer solche Spieler diese Würfe nehmen wollen. Wenn Kevin Durant einen Midrange-Wurf nehmen möchte, dann macht er das. Außer er wird gedoppelt oder so. Und selbst dann kann er diese Würfe in den allermeisten Fällen nehmen, wenn er es möchte. Und das ist ein großer Vorteil, weil man kommt nicht immer zum Korb, wenn man es möchte. Man kann nicht, wann immer man will, einen Dunk machen oder einen Layup nehmen oder and one am Korb ziehen oder was auch immer. Man kann nicht, wann immer man möchte, innerhalb der Restricted Area finishen. Das geht nicht. Aber was geht, gerade bei diesen Spielern, ist, dass sie in den allermeisten Fällen, wenn sie es wollen, auch aus der Midrange finishen können. Und wenn sie dann halt sehr, sehr gut darin sind, dann führt das zu effizienten Punkten. Und wir sehen, gerade wenn wir uns anschauen, wie moderne Defenses verteidigen, die erste Priorität liegt darin, den Korb zu beschützen. Und die zweite Priorität liegt darin, die Dreierlinie zu beschützen und offene Dreier wegzunehmen und einen Bereich, der dann da gerne mal so ein bisschen untergeht, ist die Midrange, die in vielen Fällen einfach schlechter verteidigt wird, weil Verteidigung A, anderes wichtigeres zu nehmen und B, halt auch häufig einfach sagen, wir leben mit diesen Würfen. Gerade zum Beispiel, bestes Beispiel, eine Drop Coverage, wo man halt Dreier wegnehmen möchte, weil sich der Verteidiger oben über den Screen kämpft und versuche am Korb, weil der Big Man abgesunken bleibt und dann ist der Bereich, der halt dann frei ist und weniger gedeckt, ist halt die Mitteldistanz in vielen Fällen. Und von daher sind das in allermeisten Fällen Würfe, die diese Spieler nehmen wollen, wann immer sie nehmen können, wann immer sie es wollen. Das ist auf jeden Fall auch ein ziemlich guter Punkt. Worüber ich gerne reden wollen würde, und das fand ich einen sehr, sehr interessanten Punkt, und ich habe da jetzt keine Statistiken gefunden, weil ich keinen Zugriff habe auf Portale, die diese Statistiken bereitstellen und dazu generell schwierig was zu finden waren. Aber wenn wir uns überlegen, dass Kevin Durant nimmt 50, trifft 50% aus der Midrange und 40% von Downtown. Und er nimmt in Angriffen diese Würfe. Dann enden 50% der Angriffe, in denen er den Mitteldistanzwurf nimmt, mit Punkten. So, egal wie viele das nun sind. Es sind dann in dem Fall 2, aber das ist jetzt irrelevant für diese Gleichung. Und wenn er einen Dreier nimmt, dann enden 40% dieser Angriffe mit einem Made Basket. Und der Vorteil ist, wenn du ein Made Basket machst, dass du Zeit hast, dich als Defense zurückzugehen, dich zu sortieren und es ein Halbfeldspiel zu machen und dem verhindern, dass der Gegner in die Transition geht oder das Spiel super, super schnell machen kann. Wir sehen selten mal, dass Teams in die Transition gehen können, nachdem der Gegner gepunktet hat. Das kommt vor und das ist dann wird dann auch jedes Mal zu Recht auch vom Kommentator erwähnt. Nach einem Made Basket wird dir das zugelassen, dann wird auch gerne mal direkt eine Auszeit genommen, weil Coaches natürlich nicht gerne sehen, weil da in vielen Fällen dann wirklich ein Fehler vorausgegangen war oder halt, dass ein Spieler beim Layup oder so sich so hinfällt, dass dann auf einmal eine Unterzahlsituation entsteht. Aber es ist prinzipiell einfacher für dich als Defense, dich zu sortieren und den Gegner in einem Halbfeldangriff zu zwingen, wenn du selber gescored hast im Angriff davor. Und bei diesen Suns Midrange-Würfen enden mehr dieser Angriffe darin, dass sie halt treffen, als wenn sie meinetwegen einen Dreier nehmen würden oder so. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weshalb das auch durchaus gut gehen kann. Und ein Vorteil von Midrange-Würfen im Generellen.
Ja, finde ich einen sehr guten Punkt. Ich habe jetzt auch keinen wirklichen weiteren Vorteil mehr parat.
Okay, ich habe
Schnelle. Hast du noch was?
Ja, und zwar Crunch-Time. In der Crunch-Time, wenn es meinetwegen ein One-Possession-Game ist, Tie-Game, Ausgleich gerade oder ein Team führt mit einem Punkt, dann wird es exponentiell wichtiger, dass du überhaupt scorst, im Gegensatz zu wie viel du scorst. Wenn es Ausgleich ist, du hast noch eine Minute zu gehen, klar, im Optimalfall triffst du den Dreier. Das ist natürlich besser. Aber da ist es wichtig, überhaupt zu scoren und überhaupt in Führung zu kommen oder überhaupt den Ausgleich zu erreichen. Und wenn du, da kommt es dann auf die, da ist dann der Points per Possession Wert relativ egal. Und wenn du da eine 50% Midrange-Quote mit einer 40% Dreierquote vergleichst, dann scorst du halt, bei den Midrange-Würfen scorst du zu 50% und bei dem Dreierwurf scorst du nur zu 40%, unabhängig davon, wie viele Punkte man am Ende jetzt bekommt. Und gerade in solchen Situationen oder auch jetzt am Beispiel der, jetzt an dem Celtics Sixers Game. Es war in dem Fall, Smart hat diesen Dreier genommen, er hat ihn auch getroffen, er hat ihn natürlich nicht rechtzeitig losbekommen, aber Boston hat da keinen Dreier gebraucht in dem Sinne. Das war nicht nötig, dass es dann wirklich ein Dreier wird. Und in dem Fall, ja, hat man sich dann für den Dreier entschieden, aber es hätte auch ein Zweier getan. Und von daher ist gerade am Ende von Spielen ist es wichtiger, dass Teams überhaupt scoren, um A, nicht nur zu scoren, sondern um B, sich dann auch wieder sortieren zu können auf der anderen Seite, als wie viele Punkte man am Ende macht. Und auch das ist so ein Argument, was für die Midrange spricht. Und ein weiteres wäre einfach, und darüber reden wir auch immer wieder, und das vielleicht auch jetzt dann, um wirklich dann den Bogen zu spannen zu den Suns, Unberechenbarkeit und Vielseitigkeit. Und wenn Gegner, und das kann man den Suns auch als Nachteil auslegen, aber ich lege es ihnen erst einmal als Vorteil aus. Wenn du unberechenbar bist und mehrere Sachen kannst und der Gegner nicht weiß, wie du vorhast, ihn zu schlagen, dann ist das ein großer, großer Vorteil. und dass ein Spieler wie Devin Booker, wenn er versucht zum Korb zu kommen und nicht zum Korb kommt, dann bequem auch in die Midrange gehen kann, das ist halt ein Vorteil. Oder wenn Booker den Dreier nehmen möchte, das Closet aber hart kommt und dann kann er das attackieren und dann den Midrange-Wurf nehmen, das ist ein großer Vorteil. Und so viele Skills wie möglich zu haben und so wenig Schwächen wie möglich ist unfassbar wichtig. Und wir haben es bei Spielern in der Vergangenheit gehabt, denen ein Midrange-Game wahnsinnig viel gebracht hat, ihre Entwicklung. Pascal Siakam ist eines der prominentesten Beispiele, der einfach dieses Midrange-Game lange, lange Zeit nicht hatte und es dann für ihn alles verändert hat, als es einfach mal hatte. Luka Doncic kam, hat sich dann mal einen Sommer überlegt gehabt, okay, jetzt eigne ich mir mal ein elitäres Midrange-Game an, und dann kam er, als die nächste Saison losging, kam mit diesem Midrange-Game raus und hat dann auf einmal Fadeaways getroffen und so. Und das ist eine Lücke in deinem Game weniger. Und ein Spieler, bei dem ich mir sehr, sehr wünschen würde, und den kennen wir alle und den verfolgen wir alle und den mögen wir auch alle, hast du, weißt du, wen ich meine?
Ich dachte an Ja Morant, aber ich habe das Gefühl, der macht schon relativ einigermaßen
ich viel auch, aus dem. Ich habe auch das Gefühl, den mögen wir nicht alle.
Na ja, gut, das kann natürlich sein.
Ja, nein, es geht um Franz Wagner. Ich würde.
Ah, okay. Den mag ich auch nicht. Oh, okay. Nein, Kaiser Franz, wie kann man
halt dein Sarkasmus-Schild hoch.
Liebe Grüße, genau.
Sarkasmus. Ja, Franz Wagner. Ein Midrange-Game auf dem allerhöchsten Level würde sehr, sehr viel ändern. Auch für Franz Wagner, der so schon wahnsinnig gut ist. Und ich glaube, wenn Franz es wirklich möchte, dann hat er das auch bald. Aber das öffnet dir einfach sehr, sehr viel. Und gerade so auch als Backup-Plan oder wenn die Shotclock runterläuft und dein erster und zweiter Plan vielleicht nicht geklappt haben, dass man dann einfach diesen Wurf noch in seinem Arsenal hat, dass man den Stepback, den Fadeaway, dass man das einfach noch hat, um Gegner selbst dann zu schlagen, wenn sie dir die ersten zwei, drei, vier Sachen, die du eigentlich machen wolltest, weggenommen haben. Und von daher
funktioniert auch andersrum. Also nicht nur die Spieler, die bereits Dreier nehmen und sich nach innen arbeiten mit ihrem Game, sondern die Spieler, die quasi nur am Ring stattfinden und dann sich aber ein Midrange-Game erarbeiten. Bam Adebayo zum Beispiel, der zu Beginn seiner Karriere noch überhaupt nichts zustande bekommen hat in der Midrange und inzwischen das ein relativ großer Teil seines Spiels ist und auch ein nicht so schlechter Teil seines Spiels. Also die Quoten sind nicht bezaubernd bislang, aber er hat zumindest diese Komponente drin, dass er mal diese Midrange-Jumper treffen kann und an einem guten Tag auch richtig gut treffen kann. Das macht ihn zu einem viel, viel kompletteren Offensivspieler. Gerade jemand wie er, der viel mit Handoffs arbeitet, der viel auch möchte, dass sein Verteidiger nah an ihm dran ist, damit er attackieren kann mit der Beweglichkeit, die er hat für einen Center oder für einen Big Man. Und es öffnet einfach für viele, viele Spieler, und das haben wir über die Jahre immer wieder gesehen, es kann dir Türen öffnen, im wahrsten Sinne des Wortes. Es kann dir Räume eröffnen, die du vorher halt einfach nicht hattest.
Ja, und stell dir vor, die Warriors hätten Sabonis nicht so verteidigen können, wie sie es gemacht haben. Das hätte alles verändert für die Offensive der Kings.
Ja.
Dass die Warriors Sabonis komplett ignoriert haben, war nicht gut für Sacramento. Und wenn Sabonis, und er hat immer mal auch da so einen Wurf genommen, das sah alles super wackelig aus, immer mal ging auch einer rein, aber halt nicht genug, dass die Warriors gesagt haben, okay, wir ändern jetzt unsere Taktik, wir passen das jetzt an. Und wenn Sabonis diese Dinger einfach jedes Mal genommen hätte und getroffen hätte zu einem Prozentteil, wo sich der mathematisch eben nicht mehr lohnen würde für Golden State, dann
so wie er das in der Regular Season getan hat,
dann wäre das was anderes. Und oder auch wenn du einen Pick and Roll Big Man hast und dann auf einmal weiß die Defense nicht, dass dieser Spieler mit Sicherheit abrollen wird, weil er vielleicht auch in der Dreilinie rauspoppen kann, um dann den Wurf zu nehmen. Das ändert halt viel, wenn du, oder nicht unbedingt hinter die Dreilinie jetzt, aber so generell, dass man einfach auch den Wurf quasi hat und Verteidiger wissen, okay, der kann halt nicht nur am Korb finishen. Das ändert halt auch nochmal sehr, sehr viel daran, wie ein Spieler quasi verteidigt werden kann von der gegnerischen Defense. Und das wären, also mehr habe ich jetzt auch nicht, das wären so die groben, großen Vorteile, die es haben kann, wenn du Midrange-Würfe nimmst und wenn du viele Midrange-Würfe nimmst. Hast du noch irgendwas hinzuzufügen? Ist dir noch irgendwas eingefallen?
Nee, ich bin wunschlos glücklich mit den Vorteilen. Dann würde ich sagen, machen wir noch kurz die Nachteile, bevor wir dann zur Frage aller Fragen kommen und dann auch wirklich endgültig zurück zu den Phoenix Suns und uns die Frage stellen, ja, wie erfolgreich kann man denn sein mit dieser Taktik, mit diesem Midrange-lastigen Spiel. Die Nachteile, wir haben es ja schon angerissen, Stichwort Dreierrevolution und so weiter. Das hat ja einen Grund, dass sich diese Zahlen so entwickelt haben, wie sie sich entwickelt haben und wie wir es dargelegt haben. Also im Endeffekt, auch wenn dieses Dogma, 3 Punkte sind mehr als 2, häufig ein bisschen zu überspitzt dargestellt wird, im Grunde stimmt es ja. Also 3 Punkte sind halt mehr als 2. Und es gibt viele, viele Spieler, wenn du nicht Kevin Durant heißt und wenn du nicht Chris Paul heißt oder Devin Booker, sondern, es fällt mir kein gutes Beispiel ein, wen kann man da jetzt nennen?
Anthony Davis.
Ja, sondern Anthony Davis, dann, ja, also wenn du deine Midrange-Würfe nicht so super triffst, und dann mach halt noch den Schritt raus, weil dann triffst du wenigstens den Dreier nicht so gut und hast wenigstens bei den Würfen, die du dann triffst, also im besten Fall nimm vielleicht generell weniger solche Würfe, sondern mach das, wobei dich niemand aufhalten kann, nämlich zum Korb ziehen. Aber wenn du nicht elitär bist, sondern sagen wir mal durchschnittlich oder selbst überdurchschnittlich oder selbst gut, dann mach lieber die 2 Schritte zurück und nimm den Dreier. Weil wenn du den dann überdurchschnittlich triffst, ist es halt einfach deutlich mehr wert als der durchschnittliche oder sogar überdurchschnittliche Midrange-Pull-Up.
Ja, auf jeden Fall. Du wirfst aus dem ineffizientesten Bereich des Parketts. Wenn wir uns die durchschnittlichen Punkte, die erzielt wurden in der Saison, anschauen, pro Wurf aus den bestimmten Bereichen. Direkt am Korb, direkt am Rim, 0 bis 3 Fuß weg vom Korb. 70% Field Goal Percentage in diesem Jahr. Das sind 1,4 Points per Possession, also 1,4 Punkte pro Wurf. Du machst 70%, kriegst 2 Punkte. Das heißt, du machst 1,4 Punkte pro Wurf, den du von da nimmst, im Durchschnitt in dieser aktuell offenen Saison. 3 bis 10 Fuß. Also die Zone, da fällt das schon richtig krass runter auf 45%. Das heißt, du machst 0,91 Punkte pro Wurf, was schon, musst du überlegen, 1,4 und dann 0,9, das ist ein Unterschied von Welten. 10 bis 16 bist du bei 0,89 Punkten pro Wurf, weil die Quote schon auf 44,7% runterfällt. Und 16 Fuß bis zur 3-Punkte-Linie sind es dann schon noch 0,83 Punkte pro Wurf, weil nur noch 41% all dieser Würfe ihren Weg ins Ziel finden. So, dann hast du Dreier, sind die Saison durchschnittlich 36,1% bezahlen, dann bist du bei 1,08 Punkte pro Wurf, weil dann musst du es natürlich mit 3 multiplizieren, also diese 36% mal 3 bist du bei 1,08 Punkten pro Wurf. Und Eckendreier sind dann sogar nochmal deutlich effizienter mit 38,7% dieses Jahr. Das heißt, du bist bei 1,16 Punkten pro Wurf. Das heißt, die effizientesten Würfe auf dem Parkett werden direkt am Wurf, direkt am Korb genommen und dann kommt Dreier und dann kommt die kurze Midrange und dann die lange Midrange am Ende. Das bedeutet, wenn du den Großteil deiner Würfe aus dem ineffizientesten Bereich des Parketts nimmst, dann musst du unnatürlich gut darin sein, damit sich das mathematisch rechnet. Und die Suns haben 3 Spieler, die unnatürlich gut darin sind. Und weil diese Spieler halt auch diese Würfe so lächerlich gut treffen, haben die Suns auch das 2. Offensivrating von allen NBA-Teams bisher in diesen Playoffs. Und deswegen kann man auch nicht so richtig sagen, dass ihre Taktik Quatsch ist und nicht funktioniert. Aber der Nachteil ist halt, dass du halt wirklich dann extrem gut diese Würfe treffen musst. Und wenn diese Würfe nicht fallen, und selbst wenn sie nur durchschnittlich gut fallen, dann lohnt es sich halt aus mathematischer Sicht nicht so wirklich. Und ich glaube, ein weiterer großer Nachteil ist, und das hat man vor allem in den ersten Spielen von Phoenix gesehen, dass wenn du Und wir reden immer wieder über Unberechenbarkeit und Vielseitigkeit. Du möchtest die Schwächen deines Gegners attackieren. Aber wenn du von vornherein sagst, wir nehmen egal welcher Gegner, egal welche Defense, egal wer uns da gegenübersteht, wie gut die Perimeter Defense ist, wie gut die Rim Protection dieses Teams ist, wir nehmen den Großteil unserer Würfe aus der Midrange, dann holst du, glaube ich, nicht das Maximum raus, was da offensiv geht. Weil dieses Denver-Team hat ganz, ganz klare Rim-Protection-Probleme. Aber wenn du von vornherein dir sagst, freiwillig, du willst gar nicht zum Korb, dann lässt du ja ein riesiges Potenzial liegen, dass du die Schwächen dieses Gegners, ein Team, was die Schwächen von ihren gegnerischen Playoff-Defenses optimal ausgenutzt in den letzten Jahren, sind die Golden State Warriors, die im letzten Jahr gegen eben jenes Denver-Team so überragend und unterfallsam offensiv waren, weil sie, wenn Denver Jokic am Korb gelassen hat, haben sie einen freien Dreier sich nach dem anderen erspielt. Und wenn Denver Jokic weit weg vom Korb hatte, um diese Dreier zu verhindern, haben sie halt diesen Korb attackiert. Sie haben also je nachdem, was Denver gerade nicht gut verteidigt hat und wo die Schwächen dieser Denver-Defense lagen, haben sie das ausgenutzt. Während Phoenix, unabhängig von dem Gegner, ob es jetzt die Clippers sind oder Denver jetzt oder möglicherweise die Lakers in der nächsten Runde oder die Warriors oder wer auch immer, halt sich sagen, wir nehmen diese Midrange-Würfe, wir wollen nicht zum Korb, wir wollen auch nicht so viele Dreier nehmen, wir ziehen unser Ding durch und dabei gar nicht richtig in Betracht ziehen, was man, glaube ich, vielleicht, wie man die gegnerische Defense wirklich so wirklich richtig bestrafen kann. Und das kann klappen, wegen der individuellen Klasse dieser Spieler. Aber auch diese Spieler haben mal einen schlechten Tag. Und dass Devin Booker weiterhin 80% aus dem Feld trifft, gefühlt, das wird sich irgendwann wieder relativieren. Und diese anders krassen Quoten aus der Midrange, die Devin Booker jetzt gerade hat, der wird sich irgendwann wieder abkühlen. Und was machst du dann? Man kann sich auf diese eine Sache verlassen, aber dann muss halt auch wirklich alles gut gehen. Weil wenn dann nicht alles gut geht und du hast keinen Plan B und keinen Plan C und bist nicht vielseitig, dann hast du, glaube ich, ein Problem. Bisher geht es gut, zumindest so gut, dass man jetzt die Serie ausgeglichen hat und es nicht an der Offensive liegt. Aber es muss halt auch, Devin Booker muss halt auch die effizientesten Playoffs spielen, die seit vielen, vielen Jahren irgendein Spieler gespielt hat, damit es gut geht. Und das ist halt krass.
Ja, absolut. Und dennoch, wie du gerade sagst, an der Offense liegt es nicht bislang. Oder es liegt eher daran, dass von niemand anderem Offense kommt, mehr oder weniger, außer Landry Shamet hat dann jetzt endlich mal ein Spiel gehabt, in dem er wie ein funktionierender Basketballspieler aussah. Ich bin weiterhin, es steht jetzt 2-2, der Take könnte natürlich wahnsinnig doof aussehen, wenn die Suns jetzt tatsächlich in Denver gewinnen sollten und 3-2 führen und in Spiel 6 dann die Serie zu Ende bringen könnten. Aber ich bin weiterhin sehr, sehr skeptisch, was die Suns angeht, aber nicht deswegen. Es kann funktionieren und wenn du zwei solche Ausnahmetalente und zwei Spieler, die in dem, was sie da tun in der Midrange, eigentlich ja sogar drei, aber Paul, der jetzt gerade fehlt und der auch davor nicht das Level hatte, das er vielleicht hätte haben müssen. Wenn du diese Spieler hast, und das ist vielleicht einer der, wir haben in unserer Coaching-Folge darüber gesprochen, deine erste Aufgabe als Coach eines, nicht nur Basketballteams, generell eines Teams oder eines selbst Einzelsportlers, ist es, die Stärken deines Teams so gut wie möglich zum Vorschein zu bringen und die Schwächen deines Teams so gut wie möglich zu kaschieren. Und die Stärken von Kevin Durant und von Devin Booker, und das sind nun mal deine beiden besten Spieler mit Abstand, was auch okay ist, weil das sind ja zwei der besten 10, sagen wir mal zu Beginn der Saison, zwei der besten 15 oder 20. Das sind halt einfach deine Superstars und natürlich versuchst du deine Spielweise darauf zuzuschneidern, was deine Superstars gut können. Und wenn das so, wenn du es dann so machst, wie die Suns es machen und es gut machen bislang, absolut, dann kann es funktionieren.
Ja, würde ich zustimmen. Man kann so Meister werden, aber es muss halt alles funktionieren. Dieser Margin for Error ist halt super, super klein. Es darf halt dann drumherum nicht mehr viel schieflaufen. Und in den ersten Spielen dieser Denver-Serie und auch gegen die Clippers ist eine Menge schiefgelaufen. Und das darf halt nicht sein, wenn man mit dieser Taktik und dieser Strategie versucht, auf Titeljagd zu gehen. Ich finde es bezeichnend, dass die Suns in dem Spiel ihr mit Abstand höchstes Offensivrating in dieser zweiten Runde, ein 137 Offensivrating, war jetzt in Spiel 4 und es ist mit Abstand das Beste in dieser Serie. Das hatte man dann, wenn quasi Shooter auf dem Parkett standen neben Kevin Durant und Devin Booker. Dass man einen Shamet, dass man einen Ross, dass man einen TJ Warren, solche Leute auf dem Parkett hatte, die halt Shooting dir bringen. Das halte ich, also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass es damit zusammenhängt und dass das kein Zufall war, dass die Suns sicherlich, abgesehen von diesem lächerlichen Shotmaking und diesen lächerlichen Würfen, die da gefallen sind, aber es macht halt schon dieser eine extra Punkt, es macht halt schon einen Unterschied. Und ich würde mir wünschen, dass die Suns, ich habe heute ein Video hochgeladen, ob die Suns, da würde mich deine Meinung kurz noch zu interessieren, glaubst du, die Suns sind besser ohne Chris Paul?
Ja, wahrscheinlich schon. Also mein Reflex wäre gerade, ich habe das Video auch gesehen.
Ach.
Mein Reflex wäre gerade gewesen, zu sagen, ja, außer in der Crunch-Time, weil da einfach Chris Paul weiterhin einer der überragenden Decision-Maker in der NBA ist. Mhm. Aber selbst in der Crunch-Time will ich den Ball halt lieber in der Hand von Devin Booker oder Kevin Durant haben, aus offensichtlichen Gründen.
Also glaubst du, dass die Suns bessere Chancen haben, Meister zu werden, wenn Chris Paul jetzt keine Sekunde mehr für sie spielt?
Boah.
Was hast du davon, was hältst du von der Idee, dass er von der Bank kommt? Und dass er nicht wirklich viel Zeit neben den beiden Stars verbringt, sondern entweder alleine mit der Second Unit oder mit einem dieser beiden?
Und dass man, die Idee finde ich überragend.
Ja.
Deswegen würde ich sagen, also die Antwort auf deine Frage, haben sie eine bessere Chance, wenn Chris Paul keine Sekunde mehr spielt, wenn er zurückkommt und sich nichts daran ändert, wie er eingesetzt wird und wie die drei zusammen auf dem Parkett stehen, dann glaube ich tatsächlich ja.
Ja.
Wenn er aber anders, also du hast es glaube ich in deinem Video, hast du irgendwie den Satz gesagt, dass sie aus der Zeit ohne Chris Paul jetzt lernen müssen, sowas
genau,
in die Richtung.
Genau.
Und das fand ich sehr, sehr treffend, weil wenn er jetzt eben kommt, ob er dann von der Bank kommt oder ob einfach generell das Staggering ein bisschen geschickter gemacht wird, aber wenn er anders, er ist nun mal, das auch das hast du in deinem Video gesagt, er ist nun mal kein sonderlich gefährlicher Aufbauspieler leider. Mhm. Erstens bewegt er sich zu wenig, was ihm ja auch nicht wirklich jemand vorwerfen kann in seinem Alter. Es ist dann doch nochmal deutlich anstrengender, 15 Sekunden lang um Screens rumzurennen, Offball, als gemächlich und bedacht als Pick-and-Roll-Ball-Händler zu agieren. Aber wenn sie es schaffen, ihn besser und ihn anders einzusetzen und ihn in Situationen zu bringen, in denen er dem Team besser helfen kann, als dadurch, dass er Devin Booker oder Kevin Durant den Ball aus den Händen nimmt, die gerade, ja, ich habe es vorher eingangs gesagt, wie historisch das war, was die in diesem einen Spiel gemacht haben und wie historisch das ist, was Devin Booker bislang in diesen Playoffs macht, dann, klar, ist Chris Paul weiterhin einer der 30 besten Spieler dieser Liga, vielleicht 40, wenn man ihn kritisch sieht.
Mm.
Natürlich kann der helfen, aber er muss halt, ja, ich glaube, so deutlich muss man sein, er muss besser eingesetzt werden in diesem Teamgefüge, als das bislang der Fall war in diesen Playoffs. Weil der Spieler, der das komplette Spiel kontrolliert und die valide erste Option deiner Offense sein kann, ich glaube, dieser Spieler ist er generell nicht mehr.
Ja.
Und erst recht nicht an der Seite von Devin Booker und Kevin Durant.
Ja, genau. Nee, dann sehen wir das ja genauso. Cool. Also ich würde abschließen, kann man so Meister werden? Ja, kann man. Aber ich glaube, die Chancen, musst mir sagen, ob du mit der Aussage, ob du diese unterschreiben kannst. Ja, kann man, aber die Chancen würden sich noch mehr steigern, würden noch größer werden, wenn man ein bisschen etwas ändert. Und damit meine ich mehr Shooting um sie herum, dass KD und ich hätte zum Beispiel nichts dagegen, wenn Kevin Durant und vor allem Devin Booker mehr Pull-Up-Dreier nehmen würden. und dass man einige dieser langen Zweier einfach eintauscht gegen Dreier. Und dass man auch häufiger versucht, zum Korb zu kommen. Ich glaube, man kann erfolgreich sein mit dieser Taktik, mit dieser Strategie, aber nur, wenn du halt so absurd triffst von da. Wenn du nicht absurd triffst von da, dann nicht. Und die Frage ist, trifft man halt immer absurd von da? Und dieses Problem hätte man halt nicht, wenn man sagt, okay, wir mixen das ein bisschen, wir ziehen häufiger zum Korb, wir nehmen mehr Dreier, wir verlassen uns nicht. Wir verlassen uns nicht darauf, dass Devin Booker und Kevin Durant absurd treffen von da. Das ist halt so, das ist halt die Strategie. Wir verlassen uns darauf, dass Durant und Booker Übermenschliches leisten und die Nachteile wieder gut machen, weil sie einfach ihre eigenen in ihrem eigenen Universum spielen und mit ihren eigenen Regeln. Die Frage ist, kannst du dich für einen kompletten Playoff-Run darauf verlassen, dass das so ist? Auch gegen bessere Defenses, weil so gut Denver das macht, aber das ist kein elitäre Defense. Und sollte es wirklich gegen die Lakers gehen in der nächsten Runde, Anthony Davis wird in dieser Midrange sein. Und ob Devin Booker dann immer noch 80% von da trifft und Kevin Durant immer noch alles von da trifft, das ist dann halt die Frage. Wenn der Gegner genau weiß, was kommt. Von daher würde ich es besser finden, wenn sie ein bisschen etwas anders machen würden. Und ich glaube, dass ihre Chancen steigen würden, wenn sie ein bisschen etwas anders machen. Wenn nicht, müssen die halt wirklich Heldentaten leisten. Immer. Damit es trotzdem klappt. Kann man das so sagen?
Ja, würde ich sagen. Würde ich so unterschreiben. Vor allem, weil ja, also es ist ja nicht so, dass Devin Booker und Kevin Durant keine guten Dreierschützen sind. Im Gegenteil, das sind halt auch richtig, richtig gute Dreierschützen. Also natürlich wäre es so gut, diese Strategie jetzt gerade auch aufgeht, aber wie du sagst, irgendwann wird die Rechnung halt nicht mehr aufgehen, dass Devin Booker 80% aus dem Feld schießt. Selbst wenn sie das weiterhin auf einem elitären, aber eben nicht mehr auf diesem astronomischen Level machen, dann wird es schon enger. Und wenn du dann noch dazu rechnest, also wenn wir jetzt davon ausgehen würden, die Suns hätten einen besseren Supporting Cast, also im Sinne von mehr Tiefe und halt nicht. Also ich werde immer noch nicht schlau aus der Landry Shamet-Geschichte. Also du kannst halt nicht davon ausgehen, dass der nochmal 5-3er trifft, überhaupt in diesen Playoffs, weil der hat in Spiel 2 einfach nicht gespielt und der war nicht verletzt oder so, der hat einfach nicht gespielt und
das war völlig zu Recht. Obwohl ich das nicht so ganz verstehe, also zu wenig gesehen wahrscheinlich, oder was heißt zu wenig gesehen, aber zu wenig auf ihn geachtet, aber ist das ein schlechter Verteidiger?
Ja, sehr.
Am Ball? Offball ja, da habe ich, das ist selbst mir aufgefallen, ohne darauf zu achten, dass der Offball scheiße ist. Aber am Ball, ich fand das nicht so, okay, gut, gerne, lass ich mich gerne eines Besseren belernen. Wie gesagt, zu wenig gesehen. Aber mein Eindruck war jetzt gestern nicht,
dass er am Ball, hast du schon recht, also er ist zumindest
besser am Ball als Offball.
Er ist zumindest engagiert, aber am Ball ist er halt rein körperlich gegen die allermeisten Gegenspieler
unterlegen
und dann aber wiederum auch nicht schnell genug, also zum Beispiel Jamal Murray kocht ihn halt regelmäßig.
Ja.
Gut, aber wen nicht?
Ja.
Aber darauf wollte ich hinaus. Du kannst halt nicht davon ausgehen, dass Landry Shamet nochmal 5-3er trifft in dem Spiel und 19 Punkte macht. Und was war es, irgendwie 4 der Dreier im vierten Viertel sogar oder so? Oder 3 mindestens. Richtige Big Shots. Wenn das nicht passiert wäre, dann hättest du ja fast schon wieder so ein Fabelspiel von Durant und Booker fast weggeworfen. Das ist ja jetzt zweimal, also Durant und Booker sind zweimal extrem am Rad gedreht und zweimal waren das trotzdem enge Spiele. Und das ist weiterhin, ist das das größere Problem der Suns, dass einfach der Rest des Kaders nicht gut genug ist. Aber auch die Strategie, selbst wenn sie einen besseren Supporting Cast hätten, Spieler, die noch ein bisschen besser in das reinpassen, was sie rund um Booker und Durant brauchen könnten, nämlich Shooting und ja, irgendwo auch Defense. Wobei Okogie und Craig das natürlich sehr gute Verteidiger sind, das kann man ihnen nicht wirklich absprechen. Wenn da drumherum personell mehr passen würde, auch dann würde ich sagen, diese Strategie hat irgendwann einen Deckel. Und das stimmt absolut, was du gerade gesagt hast. Wir haben es bislang gesehen gegen extrem dezimierte Clippers, die defensiv nicht wirklich die Mittel hatten, da großartig dagegen zu halten. Und gegen Denver Nuggets, bei denen wir uns seit Beginn der Saison darüber unterhalten, wie gut diese Defense sein kann in den Playoffs und die aktuell alle Erwartungen übertreffen. Aber wie du gesagt hast, ist es halt immer noch nicht auf einem elitären Level. Und wenn dann in der nächsten Runde entweder die Lakers oder die Warriors warten würden,
die Warriors bislang... vielleicht hat man es nicht ganz verstanden, weil ich mich räuspern musste nebenbei. Ich habe gesagt Lakers.
Ach so, okay.
Ja, klar. Hat man vielleicht nicht ganz gehört.
aber selbst wenn die Warriors sehen bislang nicht so super wahnsinnig gut aus, defensiv, aber es ist dann halt trotzdem noch Draymond Green und auch ein Kevon Looney, der in dieser Midrange wahnsinnig viel auffressen kann, und da wird es dann schwerer als gegen Denver, auch wenn Denver einen bravourösen Job macht bislang. Aber ja. Vielleicht macht ja Booker weiter so und Durant, und dann ist auch das egal. Also das halte ich halt auch nicht für ausgeschlossen. Und in den Finals kommen dann eventuell die Celtics. So, dann wird es halt auch nicht unbedingt einfacher zu scoren gegen so ein Team.
Es
wird interessant zu sehen sein, wie gut. Aber es wird, glaube ich, vor allem interessant zu sehen sein nächstes Jahr und übernächstes Jahr, wenn Gott bewahre, Durant und Booker weiterhin auf dem Level sind und fit sind, vor allem im Fall von Durant. Und wenn der Kader drumherum noch ein bisschen besser passt, weil ich glaube, dann erst werden wir dieses Suns-Team sehen und uns denken, okay, jetzt sind die Würfel so gefallen, dass sie diesen Run starten können, müssen. Einige der anderen Schwächen sind ausgemerzt und jetzt ist die Stunde der Wahrheit. Wie weit kann man kommen mit diesem Ansatz?
Ja, ich find's halt schwierig, wenn man sagen muss, okay, ein Team braucht Heldentaten von deinen beiden besten Spielern, damit man gewinnt. Und das unterscheidet, glaube ich, die Suns von vielen anderen Teams. Ich glaube nicht, dass die Celtics Heldentaten von Tatum und Brown brauchen, um Spiele zu gewinnen. Ich glaube nicht, dass die Lakers offensiv Heldentaten von LeBron und Anthony Davis beiden zusammen brauchen, um zu gewinnen. Dann sicherlich auch nochmal die Definition, okay, was sind Heldentaten? Aber wo du sagst, okay, das sehen wir wahrscheinlich nicht nochmal. Das würde ich jetzt mal vielleicht so als Heldentat definieren. Das ist ein Spiel, wo du sagst, okay, das kommt wahrscheinlich nicht so schnell wieder. Und dass deine beiden besten Spieler so ein Ding brauchen oder so performen müssen über eine längere Zeit, damit du gewinnst, das ist halt schwierig. Und das unterscheide ich, glaube ich. Auch die Nuggets. Ich glaube nicht, dass die Nuggets Heldentaten von Jokic und Murray brauchen, beiden zusammen, um am Ende weit zu kommen. Oder dass diese beiden Sachen machen, die... wo du dir sagst, okay, das wird wahrscheinlich nicht normal, das klappt wahrscheinlich nicht normal. Und dementsprechend bin ich nach wie vor sehr, sehr skeptisch, was dieses Suns-Team angeht, aber vielleicht sehen wir diese Heldentaten und dieses Übermenschliche auch noch für eine Weile mehr, und dann werden die Suns eventuell Meister. Ausschließen können wir gar nichts mehr.
Wer weiß es denn schon? Wer weiß es denn schon in dieser verrückten modernen NBA.
Ich habe Suns in 7 getippt. Du hast Nuggets in 7
getippt. Ich habe Nuggets in 7.
Ja. Wie sieht's aus aktuell? Dein Lakers-Tipp
sieht... Stehe ich zu.
Dein Warriors-Tipp sieht schlecht aus. Mein Suns-Tipp. Ich bin immer noch nicht mein Suns. Ich hätte wahrscheinlich auch auf Denver. Ich bleibe weiterhin, glaube ich, bei Denver. Oder was heißt weiterhin? Ich bin zu Denver gewechselt und bleib dabei.
Ich glaube einfach, dass selbst wenn es jetzt so kommt, dass Denver-Spiel 5 gewinnt oder sie jetzt generell die nächsten beiden sich noch teilen, weil ich glaube nicht, dass dieses Suns-Team dieses Denver-Team 4-mal in Folge schlagen kann. Das sehe ich einfach nicht. Und dann kommt halt in Game 7 der Heimvorteil zu tragen, und ich glaube, der ist dann auch nochmal ein größerer Faktor als vielleicht in anderen Serien. Ja. Deswegen, ich würde weiterhin Nuggets in 7, fühle ich mich ganz gut.
Ja, was haben wir noch? Wir haben beide auf Boston getippt. Beide in 7?
Ja.
Oder du in 6?
Das weiß ich nicht mehr so genau.
Ich habe auf jeden Fall in 7 getippt.
Ich glaube, ich auch.
Und dann noch Knicks. Knicks gegen Heat haben wir anders getippt, war?
Ich hab nix, ja. Gesagt, und zwar in 6, glaube ich.
Nix in 6.
Ich meine,
ich glaube, das wird
deutlicher.
Ich glaube, das wird nix.
Ja, kann sein. Ich hatte die Tipps der zweiten Runde. Ich guck mal kurz, ob ich das hier in unser Word-Dokument reingetragen habe, sonst muss ich mir die Folge nochmal anhören. Ich habe nämlich in der Zwischenzeit ein neues Handy und habe die
Notizen nicht mehr. Wie zufrieden bist du mit deinem iPhone? Stört dich irgendwas? irgendein Problem? Alles gut?
Leute,
happy soweit.
Ich hab ja eine Plattform jetzt hier. Wenn ihr wisst, wie man das Problem lösen kann, dass man bei einem iPhone, also ich habe jetzt ein iPhone 12, aber ich habe in der Zwischenzeit erfahren, dass das anscheinend bei allen iPhones so ist. Wenn ich Bluetooth-Kopfhörer drin habe und eine WhatsApp-Sprachnachricht aufnehmen möchte, konnte ich das bei allen, markenunabhängig, meinen alten Handys, habe ich diese WhatsApp-Memo über das interne Mikrofon des Handys gemacht. Habe also mein Handy an den Mund geführt und egal wie laut es um mich rum ist und egal wie schlecht die Qualität des Mikrofons meiner Bluetooth-Kopfhörer ist, ich konnte eine qualitativ hochwertige Memo aufnehmen. Das kann ich jetzt nicht mehr, weil das anscheinend beim iPhone nicht funktioniert. Wenn ihr wisst, wie man dieses Problem vielleicht umgehen könnte, meldet euch bitte bei mir. Schreibt mir auf Instagram Lorenzo_Ligresti. Ich glaube, ich habe noch nie meinen Instagram-Namen hier ausgesprochen im Podcast und irgendwie hier gesagt, komm, schaut mal vorbei. Ich bin verzweifelt, diesmal schon. Bitte schreibt mir auf Instagram oder irgendwo. Schickt mir eine Brieftaube, ist mir egal. Das ist ein Feature, das mich sehr aufregt. Aber ansonsten bin ich zufrieden, kann nicht meckern.
Go off.
Und zwar habe ich ja angekündigt, ich hatte mir überlegt, diese 86-Punkte-Geschichte zu nehmen. Aber ich habe in den letzten Tagen mich ein bisschen mit unserem podcasters.spotify.com-Profil, also unserem, ja, dem Profil von Double Step Back bei Spotify beschäftigt und dort kann man ja Daten über die Zielgruppe und wie welches Geschlecht ihr so habt und wie alt ihr so seid und so weiter, alles ganz interessante Sachen. Dort kann man aber auch einsehen, also wie gesagt, bezieht sich nur auf Spotify, aber ich glaube, man kann davon ausgehen, dass das einigermaßen repräsentativ ist, auch für den Rest unserer Hörerschaft. Erstens, was ich sehr, sehr cool fand, wir wurden bislang in 33 verschiedenen Ländern mindestens einmal gehört, was ich cool finde. Also einfach mal an der Stelle liebe Grüße an alle, die uns außerhalb, also Deutschland logischerweise mit Abstand auf Platz 1, 2 ist die Schweiz, 3 ist Österreich, auch Luxemburg auf 4 erschließt sich mir noch, weil eben einfach auch viele deutschsprachige Menschen in Luxemburg, also viele vergleichsweise in Luxemburg leben generell nicht viele Menschen. Platz 5 die Philippinen, finde ich dann schon, haben mich dann schon mehr überrascht. Und die Top 10 werden abgerundet von Belgien, Polen, Argentinien, Frankreich und der Türkei. Also an der Stelle, solltet ihr uns gerade hören, außerhalb Deutschlands oder außerhalb des Dachraums, wie man so schön sagt, liebe Grüße an der Stelle, Shoutout an euch. Was man aber noch einsehen kann bei den Spotify-Podcaster-Statistiken, deine Podcast-HörerInnen haben diese KünstlerInnen in den letzten 28 Tagen am meisten gestreamt. Die Music Artists, Julius, die unsere heißgeliebte Hörerschaft am meisten feiert. Und hier stehen 5 Namen von 5 Artists und ich würde sagen, du hast 10 Versuche und schauen wir mal, wie viele der 5 du erraten kannst. Was glaubst du, welchen Musikgeschmack haben unsere Hörer?
Oh Mann, du hast mir diese... Das ist eine Frage, da hatten wir die Woche schon mal drüber geredet. Von daher wusste ich, was jetzt kommt. Habe natürlich nicht nachgeschaut. Ich weiß nicht, ob ich Zugriff habe auf das Portal.
Ich glaube schon, ich habe dir die Zugangsdaten mal geschickt.
Ja. Aber ich habe gar nicht nachgeschaut, ob ich sie habe, damit ich gar nicht nachgucke. Ich weiß nicht, inwiefern man sich das logisch herleiten kann. Weiß nicht, Drake?
Yes. Ich weiß nicht, ob diese 5, also hier stehen nur die 5 Namen mit den 5 Bildchen. Ich könnte mir vorstellen, das ist auch die richtige Reihenfolge, dann wäre Drake Platz 1. Also alphabetisch ist es zumindest schon mal nicht. Ja, könnte, also vermutlich wird es dann sogar die Reihenfolge sein. Das heißt, Drake wäre in dem Fall Platz 1.
Okay, so oft wie wir Werbung machen für diesen Mann.
Ja, stimmt. Kein Wunder.
Also möchte das ja auch sein.
Gern geschehen an Drake, dass wir diesen Underground-Artist groß gemacht haben.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ich bin so ein bisschen, zwiegespalten. Ich weiß nicht, inwiefern ich jetzt einfach auf generell die biggest artist in the world gehen soll. Prinzipiell, wir haben ja eine sehr männlich geprägte Hörerschaft, würde ich mal tippen.
93%, ja. Und 4% weiblich. Also wenn ihr Hörerinnen dieses Podcasts seid, meldet euch doch auch gerne mal. Schreibt uns, hey, ich höre zu. Würde mich voll interessieren, was für Mädels und so zuhören.
Ja.
Aber 93% männlich, das könnte ich mir vorstellen, generell in NBA-Podcast Deutschland wird das so ungefähr.
Ja,
so ungefähr die Verhältnisse sein.
Da würde ich schon mal ganz kontrovers einfach behaupten, dass Taylor Swift deswegen nicht drin ist. Dass die meisten unserer männlichen Hörer nicht Taylor Swift hören, was ich nicht verstehen kann, ehrlich gesagt, aber ich nehme an, es ist so.
Bist du bekennender Swiftie?
Hell yes. Kennst du diese? ich bin Jake Peralta in dieser einen Folge mit dem Lügendetektor, wo Terry ihn so fragt, ist Jay-Z wirklich dein Lieblingskünstler? Künstler? Und Jake so, ja. Oder Lüge? Und dann irgendwie, oder ist es wirklich Taylor Swift? Und dann, she makes us feel things.
Und dann Terry,
genau,
she makes all of us
feel things. Ja, genau so. Immer Taylor Swift, immer, auf jeden Fall.
Wir sprechen von Brooklyn Nine-Nine übrigens, falls ihr die Reference nicht verstanden habt. Fantastische Serie, wenn ihr sie nicht kennt, anschauen.
Auf jeden Fall. Ich weiß nicht, Basketball und Rap sind ja immer, oder Basketball und Hip-Hop sind ja immer sehr connected. Von daher da vielleicht, weiß nicht, Kendrick Lamar. Ist Kendrick einer von den Firmen?
Kendrick ist nicht dabei, nein.
Ist der gute J. Cole dabei?
Auch nicht, aber kein schlechter Guess. Das waren jetzt 3 Versuche, also 1 von 3 bislang. Aber ja, also so viel kann ich dir verraten, die Richtung ist richtig. Also es sind ausschließlich Hip-Hop-Artists.
Okay, also auch kein Ed Sheeran. Hört man Kanye noch in 2023?
Mhm, 2 von 4. Kanye West. Wie gesagt, wenn das tatsächlich die Platzierungen sind, hier ist Kanye West auf 3.
Damn.
Ja.
Okay.
Es ist halt viel von, also auch ich persönlich, ich kann für mich sprechen, ich höre Kanye schon länger nicht mehr, also hat nicht nur mit dem zu tun, was er so von sich gibt in letzter Zeit, sondern auch, weil ich einfach davor schon seine Musik in den letzten Jahren nicht mehr so geil finde.
Ja.
Aber so diese Oldschool-Kanye-Stuff, da ist schon noch sehr viel in meiner Heavy Rotation, muss ich sagen.
Ja.
Graduation, eins der besten Alben aller Zeiten.
Auf jeden Fall.
Also, 2 von 4, also 2 von 5 hast du raus und 2 in 4 Versuchen.
Lil Wayne?
Nein.
Jay-Z?
Nee. Aber du bist. Es wird wärmer. So diese OG-Richtung ist ein guter Ansatz.
Boah. Jetzt hätte ich Future gesagt, aber das sage ich mal nicht. Das zählt jetzt nicht.
Gut. Du wirst dich auch, also wenn du diesen einen Namen, der hier als zweites steht, wenn du den nicht nennst, wirst du dich richtig ärgern im Nachhinein.
Nee, ist es Eminem?
Ja, natürlich.
Okay.
Okay, das war der 6. Versuch, 50% Trefferquote, quasi wie Kevin Durant aus der Midrange.
Das wird nicht reichen für die Suns, um diese Serie zu gewinnen, wenn KD nur 50% trifft aus der Midrange. Aber es wird für mich reichen, eine 50% Quote am Ende. Das ist der Unterschied.
Das stimmt.
Das ist der Unterschied. Boah. Na, das wird doch wohl kaum irgendwie Tupac sein, oder? Boah. Snoop Dogg?
Nope.
Auch nicht? Okay. Oh, jetzt wird es schon mit.
Also für die letzten zwei hast du noch. Für die letzten musst du ein bisschen neuer denken. Das sind beides Artists, die erst in den letzten Jahren so richtig Fahrt aufgenommen haben. Beide sehr plötzlich, würde ich behaupten. Also das waren beide Artists, die plötzlich da waren und dann innerhalb von kürzester Zeit sehr, sehr groß wurden.
Aber es ist nicht Jack Harlow, oder?
Nee, aber mit dem hätte ich auch halb gerechnet. Es ist auch ehrlicherweise, als ich das letzte Woche... Ich habe es noch nicht gehört, muss ich zugeben.
Ich auch nicht, aber ich habe nur gehört, dass es so gut wie nicht verkauft wurde.
Und die... Reaktionen auf den, hast du den Trailer von White Man Can't Jump gesehen?
Mhm.
Die floppen wohl auch so ein bisschen. Also ich spüre wenig Begeisterung für die Neuauflage dieses Basketballfilm-Klassikers.
Mhm. Ja. Wie sieht's aus mit unserem Homie Travis Scott?
Auch nicht. Boah. Aber auch nicht schlecht. Das waren die 10 Versuche, 30%ige Trefferquote. Nee.
Boah, okay. Ah, jetzt bin ich aber wirklich
gespannt. Ich versuche mal, ob ich dir irgendwie durch Tipps es dir darlegen kann. Der eine hat, also das meiner Meinung nach beste Drake-Feature ist auf einem Lied dieses Künstlers.
Von dem neuen Album? Das sind alles Features.
Nee, Drake featured auf dem Song dieses Künstlers. Nicht der Künstler bei Drake.
Keine Ahnung.
Zwei sogar. Also andersrum aber auch. Also vielleicht könnte man sich darüber streiten, das beste Feature eines anderen Artists auf einem Drake-Song ist vielleicht sogar auch von ihm.
Boah. Keine Ahnung, Alter.
Lil Baby.
Nee, wäre ich
und im ich Leben. Ich spreche von Yes Indeed, eins meiner Lieblingslieder all time. Und dieser Clip, der so viral gegangen ist, Wants and Needs, dieser Part von Lil Baby auf Wants and Needs von Drake. Absoluter Banger. Und ich mach's einfach kurz, der fünfte ist Apache.
Was?
wo ich ein bisschen enttäuscht bin in unserer Hörerschaft, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut.
Der Mann hat's geschafft. Hat
Bierpong
gespielt mit Posty. Und Special Guest.
Eine Freundin von mir war auf diesem Konzert in Berlin.
Echt?
Und ich hatte noch, eine andere Freundin von mir war in Zürich auf dem Post Malone Konzert, irgendwie 2 Tage vorher. Und da hatte ich in deren Stories gesehen, dass der Sway Lee dabei hatte, beziehungsweise beide Brüder von Race Rammert. Und das habe ich dann meiner Freundin, als sie auf dem Weg nach Berlin war, gespoilert. Die ist riesiger Post Malone-Fan. Die hat sich seine Visage auf den Arm tätowiert und so weiter. Und war sowieso schon mega gehypt für dieses Konzert. Und dann habe ich ihr geschrieben, hey, soll ich dir spoilern? Special Guest, ich habe es gestern gesehen, dass der Sway Lee dabei hat. Dass dann noch ein zweiter Special Guest und dass das dann Apache sein würde, das habe ich auch nicht kommen sehen. Das war schon ganz schön verrückt.
Ich würde gerne mal wenn du mal auf ein Post Malone Konzert gehst oder das vorhast, sag mir Bescheid. Komm ich mit, Alter. Mal ein Post Malone Konzert,
ja, stell ich mir cool vor, tatsächlich.
Ich bin nächste Woche, Dienstag bin ich in Köln bei so einem ganz neuen Artist, Elton John. Vor allem weißt du...
Von dem habe ich gehört, der Talent.
Das ist nicht selbstverständlich, dass man von dem hört. Wir waren in Köln letztes Jahr. Wir waren in Köln letztes Jahr bei der Eurobasket. Und da waren zwei von deinen Homies dabei. Chiara war dabei und zwei von deinen Homies.
Mhm. Liebe Grüße an Jakob und Ferdi an
genau.
der Stelle.
Genau, Jakob Bruder. Und Ferdi, genau. Und da haben wir drüber geredet, weil da hab ich damals schon gesagt, im September, dass ich quasi im Mai wieder in dieser Arena sein werde, zum Elton John Konzert. Und ich glaube, Ferdi war es. Ja, es war Ferdi. Und Ferdi meinte, zu wem? Zu wem? Und wir gucken den nur alle so komplett entgeistert an und denken, meinst du das gerade ernst? Was ist hier los? Und er hat halt wirklich noch nie von Elton John gehört. Also ich will jetzt hier nicht Ferdi irgendwie shame, aber der Bruder hat noch nie etwas von Elton John gehört und das finde ich schon relativ kontrovers. Also das ist...
Das lässt sich auch nicht schönreden.
Also ich dann haben wir so Lieder angemacht und so, Lieder angemacht von Elton John und so und nichts davon kam bekannt vor. Und das ist also... Der Typ ist ein Sir.
Immerhin. Ja. Also ich würde sagen, ich bin ein ziemlicher Banause, was Nicht-Hip-Hop-Musik vor 2000 oder so angeht. Vielleicht sogar vor 2005. Aber Elton John ist, von dem hat man schon mal gehört, hier und da.
Ja.
Ja. Und du bist auf einem zweiten Konzert noch nächste Woche, oder?
Ja, ich bin, Dienstag in Köln. Direkt von den Verantwortlichen der Langs Arena gab es da die Tickets gestellt für meinen Papa und mich. Das war ganz cool, weil wir letztes Jahr im Rahmen der Eurobasket zusammengearbeitet haben und dann haben die jetzt zwei VIP-Tickets springen lassen. Das war ganz cool. Und dann geht's aber direkt Mittwoch früh nach München und da bin ich dann abends beim Harry Styles Konzert. Das ist halt wirklich so ein Bucketlisting. Also da freue ich mich auch schon riesig drauf. Das ist Harry Styles wahrscheinlich mein favorite artist in the world. Und das wird ganz cool. Da freue ich mich schon sehr. Das wird wild. Schön im Olympiastadion.
Pass auf, vielleicht siehst du dann auch Apache als Special Guest.
Das wäre was. Das wäre was. Nee, also wie viel hatte ich jetzt am Ende? Drei hattest du.
Drake, Eminem und Kanye. Ich muss aber auch sagen, als ich dir letzte Woche davon erzählt habe, dass ich diese Statistik entdeckt habe, da war Apache noch nicht mit drin, aber ich erinnere mich jetzt gerade nicht mehr, wer der Fünfte war. Es könnte sein, also das hat sich offensichtlich, das bezieht sich ja immer auf die letzten 28 Tage, ich weiß nicht, ob Apache vielleicht irgendwas rausgehauen hat seit letzter Woche, dass es deswegen hochgegangen ist.
Keine Ahnung.
Aber, Fun Fact, Udo Lindenberg hat ja irgendwie ein Lied mit Apache gemacht kürzlich.
Ja, Komet.
Und hat im Zuge dieses Liedes, hat Udo Lindenberg quasi dank Apache, kann man so sagen, den ersten Nummer-1-Hit seiner Karriere geschafft, was schon irgendwie ziemlich verrückt ist.
Ja.
Das habe ich auch gehört. Und so schließt sich der Kreis. Ja. Am Anfang der Folge habe ich von Raf Camora erzählt und dass ich den vielleicht übermorgen oder morgen oder wann auch immer sehen möchte. Und jetzt hören wir mit Apache auf. Ich glaube, besser wird es nicht in Sachen der Kreis schließt sich. Leute, das war's für heute. Wir hoffen, auch diese Folge hat euch wieder gefallen. Uns hat es wie immer wahnsinnig viel Spaß gemacht, euch diesen Content hier zu produzieren. Ich hoffe, mein knarzender Stuhl war nicht allzu groß störend. Und wir werden uns wie immer Ende der Woche, in den nächsten Tagen irgendwann, hört ihr uns nochmal mit den Playoff-Headlines und dann nächste Woche wieder. Ist wieder Mailbag-Time? Nee, eine Woche haben wir noch, ne?
Ich glaube schon.
Okay. Aber ihr hört uns bald wieder. Verlasst euch drauf. Und dann so ganz langsam, aber sicher, geht's auch schon in Richtung erstmal Conference Finals, aber dann geht's um die Wurst, wie man so schön sagt.
Ja,
also,
Mann.
Ja, es spitzt sich zu, die Lage in der NBA. Und das werden wir natürlich für euch begleiten.
Genau.
Ich gehe jetzt bald ins Bett und werde morgen, wie gesagt, auf der OMR rumturnen und wir beide hören uns gegen Ende der Woche. Ihr hört uns dabei zu, wie wir uns hören. Und ja, mehr bleibt, glaube ich, nicht zu sagen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Einschalten. Bis nächste Woche oder bis morgen, übermorgen für euch. Macht's gut. Ciao.
Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle zwei Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen. Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.